Bunte Grütze, der Podcast mit Niveau, Kaffee, Schokolade und jeder Menge gute Laune. Mit Tobi und Jess ohne Flo.
Hallihallo, liebe Freunde der leichten Unterhaltung und einen wunderschönen guten Morgen von uns aus hier. Es ist nämlich Dienstagmorgen, Punkt 10.10 Uhr, hello. Und bei mir im Studio die Frau, die ich gerade nochmal die Brille putzen musste, Jessica.
Guten Morgen.
Das ist eine ungewohnte Zeit zum Aufnehmen, man hört es auch in der Stimme, da ist noch jede Menge Morning Glory drin.
Ja, da ist viel Kratz drin, es klingt schön rauchig, obwohl wir gar nicht rauchen, gell?
Und da sind wir direkt schon beim Thema der heutigen Folge, nämlich Stimme. Und dazu haben wir es geschafft, ihn endlich mal einzuladen. Das steht jetzt schon seit Beginn des Podcasts aus. Und zwar der Mann, den ihr immer im Intro hört, den ihr in allen Einspielern hört, die wir haben. Und der hat das Intro heute live gesprochen. Bei uns heute zum Gast, Dave Stöckler! Ein Gute! Und da kriegst du gleich wieder einen fetten Applaus von unserem nicht vorhandenen Studiopublikum.
Wieso? Die habt ihr doch im Keller eingepackt, oder?
Ja, sie sind nur nicht im Studio.
Ja.
Das ist halt quasi ein Kellerpublikum dann.
Hochgesendet.
Die der Heinz da eingespielt hat, ne?
Ach, von dem habe ich aber auch schon lange nichts mehr gehört.
Ne, der sitzt im Keller beim Publikum.
Hinne dran,
genau. Den siehst du gerade. Der winkt da nur ab, während die klatschen. Aber, pass mal auf, Bernd! Guck mal, den. Hast du den gesehen vorhin?
Ei, ich bin vorbeigelaufen. Tobi, der hat wieder Farbe im Gesicht.
Der Was habt ihr denn mit dem gemacht? Ah ja, der war mal kurz im Urlaub jetzt über den Herbst gewesen. Ja, also Anfang Herbst. Man hatte ja ein bisschen eine kleine kurze Sommerpause eingelegt und da war der mal im Urlaub. Der ist, ich glaube, der war auf Kreta, kann das sein? Ich meine, da war noch der Gag von wegen Kreta, nicht irgendwo ein Hahn oder so, aber bin mir gar nicht sicher. Müssen wir nachher mal fragen. Wir haben ihn auf jeden Fall rübergesetzt in unser persönliches Studio, weil wir sitzen am Küchentisch. Das ist immer schön, wenn man einen Gast da hat. Das lockert die Atmosphäre auf. Dave, schön, dass ich da bin.
Danke für die Einladung, gell.
Ja, danke, schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Schade, dass es so früh sein musste, aber du musst nachher noch was schaffen, gell?
Ich muss schaffen, ja.
Ja.
Nachmittag ist voll.
Nachmittage haben das oft so an sich, bei uns zumindest.
Wir haben ja noch ein bisschen Ferien gerade, ne?
Ja, so mehr oder weniger.
Also mehr oder weniger. Wirklich leer ist es auch nicht, unser Kalender, aber...
Man nutzt den Morgen dann doch zum Schlafen und gemütlich frühstücken gegen Mittag.
Genau. Und außerdem ist euer Kaffee hervorragend.
Dankeschön.
Sehr gut, das freut mich. Du hast schon lange keinen mehr getrunken, hast du vorhin gesagt.
Absolut, aus Gründen der Unverträglichkeit, aber der ist super.
Ja, es ist jetzt aber nicht so, dass du gleich rennen musst. Also es ist eher das Koffein oder ist es der Kaffee
an sich?
In der Regel ist es tatsächlich die Bohne. Also ich vertrage Espresso-Bohnen besser als Kaffee.
Okay,
wir haben Espresso, dekoffeinierte oder entkoffeinierte, Decaf, ne?
Ja.
Entkoffeinierte Espresso-Bohnen sind in die Kapseln reingepresst worden.
Ey,
mit Gewalt, so richtig, mit Druckluft reingeschossen. Das ist auch schön bekömmlich. Bernd wird heute wieder auf Anschlag bezahlt.
Schön.
Ja, Jess, du musstest dir die Brille putzen, weil die schmierig war vorhin.
Ja, ich gucke so gegen das Licht und dann sehe ich erstmal, wie dreckig die Brille eigentlich ist, weil ich bin ja ziemlich blind, ne?
Ja, und zum Thema Licht, das war jetzt genau die Überleitung. Hast du, Dave, gerade eine schöne Geschichte erzählt, die würde ich gerne nochmal mit unseren Hörern teilen.
Wir hatten es kurz angeteasert und ja, ich muss es teilen, ganz einfach, weil ich glaube, dass es jedem zu Hause schon mal so ging oder ab und zu mal geht. Also ich wohne im Dachgeschoss, ne? Und zum Thema Licht, ich habe da neulich gedacht, na, ich lasse mal wieder Licht rein und vor allem auch mal Durchzugsluft.
Ja, ein Fehler.
Riesenfehler, ja, vor allem weiß ich gar nicht, ich nehme die Pointe nicht vorab. Auf jeden Fall, ich habe am Dachgeschoss ein schräges Fenster, also von Velux, so Ding
und
da.
Dachschräge Fenster?
Sind wir, glaube ich, raus.
Keine Werbung. Dachschräge. Ja, aber wir haben das tatsächlich auch von denen. Ne? Vielleicht sollen die uns mal sponsern. Velux, wenn ihr das hört, ich bin mir sicher, dass ihr zuhört, sponsert doch mal den Day von uns. Wir können neues Fenster gebrauchen.
Das sind doch auch die einzigen, die Dachfenster bauen, oder?
Es steht auf jeden Fall überall drauf, egal wo wir sind. Ja.
Ich ziehe den Rollo nach oben. Ich mache auf der anderen Seite im Schlafzimmer die große Tür auf für einen Luftdurchzug und dann scheint die Sonne so durch dieses Dachschrägenfenster durch mit so einem großen Spalt wie so ein Lichtkegel, der aber den ganzen Staub durch den Durchzug so, ich weiß nicht, wie so ganz große Flocken vor mir auftreibt, die so ganz langsam durchs Wohnzimmer schimmern. Und ich dachte so, und hier atme ich? Also, wo geht
früher,
das hin?
Der früher war mehr Lametta, sag ich da nur.
Mehr Lametta.
Aber das sieht immer so aus, als kommt so von einem UFO so ein Hochbeamstrahl und der beamt dann den ganzen Staub so nach oben.
Das hat was Faszinierendes. Also ein bisschen wie Feuerknistern, ne?
Oder Lavalampe.
Oh, das ist lang her. Also,
ne, ist fast wie
ein Lavalampe. Ich habe noch einen im Keller stehen, aber da müsste ich mal wieder ein Neubanjin einmachen. Ich liebe die Dinge.
Ja.
Die machen schön warm, die machen hell, die sehen geil aus. Die machen auch warm. Ja, kann ich stundenlang kann ich mir die angucken mit wachsender Begeisterung, wenn es da so... Jetzt geht's ruhig nicht. Macht und so. Ne? Jetzt ging's kurz. Ja. Schön. So ist das, aber Dave, die drei größten Todfeinde eines Musikers, das bist du ja letzten Endes auch. Also kein Todfeind, sondern ein Musiker.
So haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Auf der Bühne.
Auf der Kerb. Ne, vorher, ja. Wir haben uns vor dem Soundcheck kurz kennengelernt und dann waren wir erst auf der Bühne.
Ja gut, heutzutage langt das ja auch.
Schickt ja.
Soundcheck,
wer probt, bescheißt die anderen.
Du singst drüber, ich sing drunter und weiter.
Ja, sehen wir dann, wie es ist. Die drei Todfeinde eines Musikers, Sonnenlicht, Frischluft.
Und das Scheißgebrüll von den Vögeln am Morgen.
Nee, Wasser.
Wasser.
Weil das Scheißgebrüll von den Vögeln am Morgen kannst du ja durch gut gepolsterte Fenster und eine dicke Rolllade ausblenden.
Ah.
Und Ohrstöppel. Ja, also so war das immer. Licht, Luft und Wasser. Deswegen sind wir ja auch alle Kellerkinder.
Wieso Wasser?
Ja, weil du normalerweise am Biertrinker bist.
Ja.
Was willst du damit Wasser?
Ich dachte, ich habe die Frage nicht verstanden.
Ich dachte jetzt so Wasser im Gesicht oder ja, Wasser trinken,
kommt ja gar nicht in Frage. Ja, also noch einmal duschen, dann ist Weihnachten.
Okay, also ach, kein Kinders. Wasser trinke, deswegen trinken wir gerade schön lässig zu unserem Käffchen ein Wasser. Ja, ne?
Ich doch bei der Gelegenheit mal einen Schluck Wasser.
Ja, schütte mal eine ab.
Stilles Wasser.
Ja. Wir haben uns heute gegen den Podcast Cola Mix entschieden, weil es einfach noch zu früh ist für sowas. Viele denken sich jetzt, was, um 21:45 kann man doch mal schon eine Cola trinken.
Ah, so ein halben Liter Mezzo Moins direkt schon auf den
weiß ich nicht, Digga.
Anschlag, weiß ich nicht. Nee, muss nicht.
Ja, aber Dave. Ne?
Ja.
Ja?
Wie ist? So.
So und sonst? Ja. Nee, schön, dass du da bist und ganz, ganz viele faszinierende Dinge, über die wir reden können. Nämlich eine Sache, wo ich, als ich es damals von dir erfahren habe, also so wie so ein Papa so mega stolz war, weil du was gemacht hast, was ich auch immer machen wollte, aber es nie gemacht habe. Nämlich du hast neben deinem normalen Menschenberuf, sage ich mal, jetzt noch eine Ausbildung gemacht zum professionellen Sprecher. Weshalb du ja auch bei uns als professioneller Sprecher engagiert bist.
Und arrangiert.
Du arrangierst dir deine Texte ja auch oft selbst, wenn ich sie dir schicke. Auch mal vielen Dank dafür, dass du das machst. Da kann man durchaus noch mal klatschen, liebe Freunde im Keller. Das reicht. Okay. wie kam es dazu? Wo kommt es her? Wie hast du den Gedanken gefasst?
Das ist tatsächlich in meinem alten Büro, also in meiner ehemals Firma entstanden, in der ich gearbeitet habe. Und zwar bin ich ja den ganzen Tag über auch auf der Arbeit zwischendurch immer mal am Blödsinn machen, weil mein Gehirn muss das irgendwie kompensieren.
Ach. Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
Nee, absolut nicht. Wenn man da angestrengt ist den ganzen Tag und dann wird ein bisschen Blödsinn gebabbelt und dann werden Leute imitiert und so weiter. Und das finden manche Menschen nervig, aber die meisten finden es dann doch irgendwie zwischendurch mal lustig. Und eine Kollegin hat mir dann mal gesagt, Mensch, du quatscht und machst so Stimmen nach, wieso machst denn du nicht eigentlich mal eine Synchronsprecherausbildung? Und dann ist irgendwie so der kurze Groschen gefallen, wo ich gedacht habe, Mensch, wie werde ich denn mein Hessisch los und wie macht man das eigentlich? Also ab da habe ich mich auch damit angefangen zu beschäftigen.
Aber wie geil wäre es, wenn man halt ein hessischer Synchronsprecher wäre?
Ah naja, das ist halt so ein Ding. Also über Dialekte kann ich euch später auch nochmal was erzählen.
Ja, sehr gerne.
Und warum er das eigentlich beim Synchron weniger hört.
Aber es ist, wir haben es immer wieder festgestellt, wir gucken gerade öfters mal verschiedene Animationsfilme, wie lustig das einfach ist, wenn diverse Charaktere Dialekt sprechen.
Mhm. Ja, das kann witzig sein. Ja. Also als sogenanntes Stilmittel absolut cool. Ne?
Ja.
Irgendwie, weiß ich nicht, da darf man jetzt auch wieder keine Filmnamen sagen. Ne? Also
doch,
aus diesem,
oder?
Diese animierten Tiere, die dann irgendwie plötzlich irgendwie sächsisch oder, ja.
Wir hatten vor kurzem die Monster AG geguckt. Meine ich.
Ja, ich glaube, Filmnamen sind okay.
Ja, ja.
Der Hotspur-Aquast, der siehst doch aus wie
Genau der.
Der
Jedi.
Oder
das gelbe Eis. Das war auch ich nicht, das ist Zitrone.
Das, genau das, oder wo sie dann im Trailer dann auf einmal so, ja. Mach's tot.
Also Trailer im Wohnwagen.
Im Wohnwagen, da haben die, glaube ich,
böse
so
am Ende, Spoiler-Alarm,
so
im Wohnwagen rauskommt.
Dialekt
und
gemacht.
Dann, Mama, da ist schon wieder eine Ratte von dem Campingplatz. Ah, wo ist meine Schaufel? Ja, mach sie kaputt. Das war so absurd lustig.
Ja. Das ist ein Kontext, da funktioniert das natürlich hervorragend.
Ja, ja, ja. Ja.
Wenn wir uns aber mal so zum Beispiel, ist jetzt nicht synchron, aber deutsche Fernsehproduktionen anschauen, bei denen ja Hochdeutsch, also Theaterdeutsch gesprochen wird. Da gibt es auch diverse Ausspracheregelungen, kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf.
Spannend.
Und plötzlich spricht jemand irgendwie mit einem hessischen oder mit einem ostdeutschen Dialekt da rein, so, so ein Polizist oder irgendwas.
Das wird sofort auflockern.
Das,
und
ja,
authentischer, aber das, authentischer machen.
Authentischer vielleicht für die Region, aber im Grunde ist das immer so ein, das hat immer so einen Geschmack, ne? Weil ein Dialekt ja auch immer irgendwie auf so eine Nische geschoben wird.
Ja, das heißt oft, Dialekt ist gleich blöd.
Ja, das kommt dann da manchmal rüber. Ja. Und deswegen ist das in den meisten richtigen, ich sag mal, synchronisierten Fassungen immer Hochdeutsch.
Weil stellt euch mal vor, Deadpool würde hessisch reden. Ja, genau. Das wäre gleich nochmal 10.000 Mal lustiger. Aber es gab ja mal...
Oder schwäbisch.
Oder egal, was er reden würde. Es gab ja mal eine Fassung von den Asterix-Filmen, wo jeder Film in einem anderen Dialekt nochmal übersynchronisiert wurde bei der ersten DVD-Veröffentlichung damals. Da hat hier, glaube ich, Kalle Pohl hat Asterix und Kleopatra dann auf hessisch gemacht. Es gab auch hier, Operation Hinkelstein war ob Gölsch. Und wo ich auf jeden Fall hart gefeiert habe, war Asterix in Amerika. Der wurde von Erkan und Stefan als Asterix und Obelix gesprochen.
Oha.
Das war so krass.
Das muss ich nachholen, das ging an mir vorbei.
Du hast die Figuren dann, da sagst du, Obelix, stehst du stabil? Ja. Asterix, was willst du konkret von mir? Das ist so lustig einfach.
Ja, so wie Hammer und Hai.
Das kenne ich auch nicht.
So wie Hammer und Hai.
Was ist das? Hammer und Hai?
Fische sind Freunde, kein Futter.
Ach so.
Hey, korrekt.
Ah.
Ja, da waren doch auch zwei
Nemo
dabei, ne?
Ja,
beim Bruce.
Okay, jetzt habe ich es verstanden.
Bruce ist auch ein witziger Name, fernsehgeschichtliche Hintergrundinformation. Als in den 70ern die TV-Serie The Incredible Hulk mit Bill Bixby und Lou Ferrigno gemacht wurde.
Ich habe es gesuchtet als Kind.
Ja, wäre nett. Ja.
Unfassbar.
Aber hast du dich nicht auch immer gewundert, warum er David Banner heißt und nicht Bruce Banner wie im Comic?
Ich habe den Comic tatsächlich nicht gelesen. Ich war so ein Fernsehkind.
Oder die Zeichentrickserie geguckt.
Auch
nicht. Weil es war auf jeden Fall immer der Bruce Banner und in dieser Serie war er der David Banner. Und da waren halt wirklich die Produzenten.
Cousin siebten Grades.
Nein, er war schon. Er hieß ja auch mit zweitem Vornamen Bruce, aber es war David Bruce Banner. Und er hat immer, haben immer David zu ihm gesagt. Ich fand das immer komisch. Und jetzt habe ich letztens erfahren, dass die Produzenten den Namen als zu weibisch empfanden, Bruce, und dass das halt irgendwie nicht so rüberkommt, als wäre der schwul oder so, haben sie ihn dann lieber David genannt. Aber in den 60ern
Kannst
bei
du bitte
Batman.
Bitte mal die Grillen gerade einspielen.
Ja. In den 60ern bei Batman war es voll okay, dass der Bruce Wayne heißt.
Verstehe ich nicht. Also, nee, ne? versteh ich nicht.
Manche Dinge muss man nicht verstehen. Nee. Aber das war jetzt hier die Hintergrundinfo.
Mau.
Ja, lass mal die Katze mal rein.
Du hast keine Allergie, oder?
Nee.
Bevor gleich deine Atemwege komplett zuschwellen.
Hallo, Heidi. The podcast. A podcat is entering the building. Und die kann nicht die Fensterbank runterhüpfen ohne Kurzschmusi.
Bin ich froh, dass Zeiten sich geändert haben und
Warum?
Dass solche Synchro-Namensänderungsdebatten oder wie auch immer in der Form überhaupt nicht mehr
und stattfinden. Und das war tatsächlich im Original schon, also es war nicht im Synchro, sondern das ist im Original schon passiert.
Unfassbar.
Mhm. Ne? Also kann man sich gar nicht vorstellen.
So manchmal.
Aber du hast diese Stimmen imitiert, irgendwelche bekannten Stimmen imitiert, wo wir mal eine Kostprobe kriegen könnten.
Oh, schwierig. Da gibt es hervorragende Stimmenimitatoren bei den bekannten sozialen Netzwerken. Also darin bin ich recht schlecht, also mit Imitieren kann ich nicht.
Weil sowas habe ich früher immer gemacht. So Gerhard Schröder, Helmut Kohl, Franz Beckenbauer, das waren so, damit habe ich die Schulen unterhalten immer. Ich dachte, du hättest vielleicht auch so einen Griff bereit, aber du hast dann wahrscheinlich eher die Kollegen oder die Chefs imitiert.
Ja, auch immer sehr beliebt. Das nennt man eigentlich eher Nachäffen. So, oder Szenen nachspielen. Ja.
Persiflieren.
Da weht ein kalter Wind durch den Arbeitsplatz.
Der ist ja nicht mehr in der Firma.
Ich bin da nicht mehr.
Gut.
Dann
feuerfrei.
Es gab damals so eine App, da hast du, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber da konntest du Synchro-Ausschnitte nehmen. Die gab es vorgefertigt in der App und hast übers Handy dann deinen eigenen Text dazu eingesprochen. Weiß nicht mehr, wie die hieß. Und da gab es von diversen entweder Comics oder sonst was oder irgendwelche GIFs, die man neu synchronisieren konnte.
Ja.
Und hab dort.
Bei Reface habe ich das immer mal gemacht.
Das kann sein. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie sie heißt. Ich habe auf jeden Fall so 2-3 Videos aufgenommen in meinem Arbeitsalltag für den Arbeitskontext, die dann auch relativ zerstörerisch teilweise waren. Ja, die Belegschaft hat sich natürlich kaputt gelacht und irgendwann landete das bei meinem Niederlassungsleiter. Und dann kam der zu mir mit seinem Handy in der Hand und hat gesagt: Warst du das? Ich gucke ihn also. Ja.
Kommt drauf an, was es für Konsequenzen für mich hat.
Dann fängt er an, sich tot zu lachen. Ihm sind die Tränen vor Lachen im Gesicht drüber. Er sagt, hey geil, schick mal mehr davon.
Okay, aber kurz geschwitzt, oder?
Kurz geschwitzt, aber absolut. Gut aus der Nummer rausgekommen.
Der Semling und ich hatten in der Schule auch irgendwann angefangen, unsere Lehrer zu imitieren. Und das kam auf einer Skifreizeit so gut an. Wir haben immer dieselbe Französischstunde nachgespielt. Sowohl also als Lehrer, als auch wir haben auch die Schüler gespielt. Und das wollten die immer und immer wieder. Dann haben wir es irgendwann mal auf Kassette aufgenommen. Und da hatten wir ja natürlich so eine Kassette, hat ja meistens 60 bis 90 Minuten Laufzeit. Wir haben uns dann für die 60er entschieden und haben das vollgemacht mit anderen Lehrern und anderen Stunden. Und dann haben wir diese Kassette an unsere Klassenkameraden und dann später auch klassenübergreifend und stufenübergreifend verkauft für 5 Mark die Kassette. Das war so das erste Projekt, mit dem wir, sag ich mal, künstlerisch Geld verdient haben. Und das kam dann irgendwann auch so, dass 1-2 LehrerInnen davon erfahren haben. Und die fanden das so geil, dass sie auch die Kassetten gekauft haben, haben sich das angehört, haben sich beömmelt drüber und haben gesagt, sag Bescheid, wenn es die nächste gibt.
Damals kommt man noch mit sowas Geld verdienen, gell?
Und vor allem die eine Lehrerin, die hat der Semmling treffend imitiert, die hat ihn dann auch in einer Stunde mal nach vorne geholt und sagt, er soll die Stunde als sie machen, hat sich hinten hingesetzt, die Füße auf den Tisch gelegt und hat sich königlich amüsiert darüber.
Es ist doch schön, wenn die Leute so einen Humor aufgreifen können.
Ja, wenn man über sich selbst lachen kann.
Pissen oder sonst irgendwas. Richtig. Oder hier nachsitzt. Oder
ja, oder dass du einfach so über dich selber halt lachen kannst. Und der hat sich eingeschissen, als er nach vorne sollte. Und dann hat die sich bepisst. Ja, weil die hat doch eine sehr markante Art zu reden gehabt. Und das hat er genau getroffen. War schon sehr, sehr lustig, ja. Ja. So haben wir unser erstes Geld verdient. Aber wie kamst du dann dazu, dass du gesagt hast, ich mache jetzt so eine Ausbildung? Hast du dann einfach mal bei der Deutschen Pop wahrscheinlich, da habe ich damals geschaut, so gecheckt?
Genau.
Ich sag dann so, oh, das kostet voll viel Geld, dauert voll lang, ich lasse das, aber du hast gesagt, ey komm, ich mach das jetzt.
Exakt, die Anlaufstelle habe ich dann gefunden, ja. Also habe ich angefangen zu recherchieren. Also wo kann man das lernen, wie lernt man das, wie kommt man da überhaupt hin? Also gibt es ja verschiedene Wege. Der übliche Weg der Synchronsprecherinnen und Sprecher heute in den Studios ist natürlich das Schauspiel. Das sind ja im Grunde alles Schauspieler. Die haben jahrelange Schauspielausbildung gemacht, um eben diese Charakteremotionalität in die Stimme zu bekommen und den auf diesen Menschen, den die ja nur am Bildschirm sehen, zu übertragen, sodass für uns das Gefühl entsteht, das ist ein und dasselbe. Mhm. So, und dann gibt es noch den. Oh, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nee, ich wollte dich unterbrechen, aber ich habe mir vorgenommen, das nicht mehr so oft zu machen. Ja, aber da kommt ja auch dieses, was du vorhin gesagt hast, dieses amerikanisierte Übertreiben halt mit rein.
Ja, das ist so ein Stil. Also, weil man glaubt, dass wir hier in Deutschland das Ohr so haben, dass wir das für richtig empfinden. Deswegen wird es auch weiter so produziert. Aber es ist auch, in vielen Fällen klingt es übertrieben und auf den sozialen Medien wird es immer nachgeäfft. Letzten Endes ist es aber streckenweise genau das, was die Lebendigkeit in diese Produktion halt eben reinbringt. Weil wenn die sich so ganz normal unterhalten würden, so wie wir das jetzt im Podcast tun, ich weiß nicht, wie schnell wir dann teilweise eine Hollywood-Produktion abschalten würden.
Ja, wir könnten uns ja auch mal so unterhalten wie in diesen Filmen. Du kannst ja deine Story gerade weitererzählen, aber mal auf diese Art und Weise.
Ja, gerne. Ich versuche das mal. Also ich habe mich dann bei der Deutschen Pop gemeldet, habe mich dort angemeldet und habe mich erkundigt, wie funktioniert das denn hier überhaupt? Letzten Endes haben die mir gesagt, es sind 3 Halbjahre, die du durchlaufen musst. Das erste Halbjahr ist eine Grundausbildung. Dort lernst du erst einmal, wie man verschiedene Texte spricht, was es für verschiedene Texte gibt. Welche Ausspracheregelungen wir haben, wie zum Beispiel Honig, hört zwar mit IG auf, wird aber Honig gesprochen.
Ja, das hatte ich auch mal gelernt tatsächlich, als ich damals das habe ich tatsächlich damals auch lernen müssen, als ich Werbetexte für verschiedene Radiosender eingesprochen habe. Stets, wenn ich Telefonnummern von mir gab, musste ich am Ende nicht 50 10 20 sagen, sondern 50 10 20.
Das gehört zur deutschen Ausspracheregelung dazu.
Krass.
Genau wie höchstwahrscheinlich statt höchstwahrscheinlich. Aber ja.
Und hierzu habe ich gehört, dass die Höchst AG jetzt mit der Unwahrscheinlich GmbH fusionieren soll. Experten in der Wirtschaft bezeichnen diese Fusion als höchst unwahrscheinlich.
Bitte umfahren Sie die Stelle weiträumig. Machen wir nochmal. Oh, er lebt.
Er lebt noch, ja.
Tatsache.
Aber er hat sich noch gar keinen Kaffee geholt, das wundert mich.
Ich versuche mal normal weiterzumachen. Also erstes Halbjahr Grundausbildung, wie, wo, was und so weiter. Zweites Halbjahr ist dann der Kurs Studiosprechen, also dann tatsächlich mit Mikrofon und wie bringt man denn Stimme in so einen Text rein. Und dann wurden auch in einem professionellen Studio der Pop Aufnahmen gemacht. Dann haben wir die analysiert, wer hat so Stärken und Schwächen beim Sprechen. Also ich habe da auch so eine Schwäche, über die sprechen wir bestimmt auch nochmal oder man hat schon längst gehört.
Bitte, wir sind ein Podcast der Schwächen befürwortet.
Was ist denn die Schwäche?
Ja, meine S-Laute sind nicht mal so scharf. Ach so.
Aber die Zischlaute gehen voll. Da gab es mal so einen Sprachkurs mit Howard Carpendale, wo es darum ging, die S- und Zischlaute, also die richtig zu trennen, ja, die Laute S und SCH, also quasi für ihn die Laute Sch und Sch.
Iron Howard, da hat er ganz andere Probleme gehabt.
Das fand das so lustig. Richtig, heute wollen wir uns damit befassen, die Laute S und SCH richtig zu trennen. Nämlich die Laute Sch und Sch.
Ja, das ist tatsächlich so ein Ding, ja, wenn du mit so einem Urdialekt daherkommst, ja. Ach so. Wir hatten ja auch in der Vorauswahl, also es gibt dann oder gab damals, die Deutsche Pop hat ja leider keine Existenz mehr, gab es einen Vorauswahltag. Echt? Da konntest du als interessierter Mensch für diesen Kurs dich an so einem sogenannten Open Day dort einfinden. Da waren dann immer so 40, 50 Leute und die haben sich dann so eine Präsentation eines Dozenten angehört, der da vorne gesagt hat, worum es geht und wie das Ganze so funktioniert. Und dann hat er jeden einzelnen von uns, also das war an meinem Aufnahme- oder Open Day so, einen Satz sprechen lassen. Susi, sag mal süße Sahne, zum Beispiel. Mhm. Und dann hat er schon gehört, wie setzt dieser Mensch, der das gerade ausspricht, das richtig an? Kommt das aus dem Bauch oder ist das irgendwie so, was willst du eigentlich von mir, so nach dem Motto, ja? Und dann, ich rede richtig. Und wenn du schon das IG am Schluss richtig gesprochen hast, wusste der schon, da ist ein Mensch, der hat so ein bisschen Ahnung, da kann man mitarbeiten. Und hat dann den Menschen, jetzt die Brücke zu schlagen, zurück zum Dialekt, die jetzt da sehr hart hessisch oder ja aus einer anderen Sprache einen Grunddialekt mitbringen, gesagt, Verzeihung, ihr müsst wirklich trainieren, Hochdeutsch schon mal zu sprechen, um dann auf die Ausspracheregelungen draufzusetzen und das auch zu, ja, also gerade CH, SCH, Ich kann das halt.
Ich glaube, dann ist meine Sprecherkarriere schon längst für den Arsch, weil.
Nee, wenn du dir Mühe geben würdest.
Wenn du dir Mühe gibst, mache ich mir bei dann dir da weniger alles. Sorgen. Aber wenn du mit so einem richtig fiesen Kerndialekt reinkommst, dann wirst du in Hessen, in Schwaben, in Sachsen immer raushören irgendwo.
Ja,
und
halt
das gilt es
rauszutrainieren. Ich habe in allem viel Sch drin. Glaube ich.
Das ist, ne? Ja, aber wenn man konzentriert dran geht, kann man das ja unterbinden. Ich meine, ich habe auch sehr, sehr spitze S-Laute, die schon ein bisschen pfeifen. Ist das bei dir ähnlich?
Das ist bei mir genau das Gegenteil, aber meine Partnerin, die ich durch diese Ausbildung kennengelernt habe, hat zum Beispiel auch genau diesen Fall, wir nehmen ja gerade ein Hörbuch miteinander auf, dass die S-Laute bei ihr, sie muss sich da auch konzentrieren, das ein bisschen schwächer zu machen, sowas von ins Mikro ballern, dass du streckenweise das halt mit dem EQ irgendwie nachziehen musst.
Ist das gewünscht, dass das S-Laut dominant ist?
Es muss nur deutlich sein.
Okay.
Ja? Also es gibt ja verschiedene S-Laute. Es gibt ein zischendes S, es gibt ein sanftes S.
Stimmhaftes S, weißt du noch?
Genau. Und das sind so diese Nuancen, die...
Und dann hast du
da legt man echt Wert drauf.
Das ist
ich dachte, es geht um den Flow und um das, was transportiert größtenteils mehr.
Also. Das ist ja genau das, was die Menschen am Sprechen und Synchronsprechen so derartig unterschätzen. Das ist die Textsicherheit erstmal. Richtig sprechen, richtig aussprechen, die Emotionen, die ganze Intonation. Also es ist unheimlich viel Kleinarbeit und gerade so hochwertige Mikrofone, ne, die nehmen ja alles so detailreich auf, dass da muss einfach viel sitzen. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum natürlich in Deutschland, wird wahrscheinlich auch vielen Hörerinnen und Hörern schon aufgefallen sein, gefühlt dieselben 30, 40 Stimmen einfach in den ganzen Produktionen erscheinen. Ja, weil
das
die
schon
einfach
seit vielen Jahrzehnten.
Seit vielen Jahrzehnten. Und die sind einfach konditioniert, trainiert. Die gehen teilweise ins Studio a prima vista, also unvorbereitet, gib ihm Saures. Und dann ziehen die halt an einem Tag mal irgendwie ihre, was weiß ich, wie vielen Takes durch. Mhm. Wo du bei einem Beginner oder einem Amateur oder so ein Mid-Level-Sprecher wie ich, den du zwar ins Studio schicken kannst, der aber einen Moment braucht, bis er drin ist, da verlieren die Studios einfach zu viel Zeit.
Und Geld dementsprechend. Weil früher war das ja nochmal eine ganz andere Kiste. Ich meine, beschäftigt mich ja auch immer viel mit Synchronsprechern, wenn die von früher erzählen, dass die dann zu viert, zu fünft im Studio waren und haben halt zusammen ihre Szenen synchronisiert. Und das
stelle ich mir schön vor.
Ja, absolut, weil die hatten ja auch viel Spaß dabei. Dann sind die danach nochmal irgendwo auf den Chopper gegangen, ne, und gut war.
Ja.
Heutzutage ist halt jeder alleine im Studio und jetzt muss ich immer den Anglizismus auch, delivered seine Lines, also, ne?
Ja, ja.
Er liefert seine Takes, sag ich mal, ne?
Und, gut, wie du das auf Deutsch gerade
übersetzt. Du hast halt keinen Ansprechpartner und kannst halt auch nicht reagieren und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass so die letzten, ich sag mal, 10 Jahre die Qualität der deutschen Synchro im Sinne von Interaktion mit den Charakteren untereinander stark abgenommen hat.
Absolut. Ja. Kann ich bestätigen, zumindest beim Zuhören. Ich war nicht dabei, als sie damals noch gemeinsam im Studio aufgenommen haben. Ja, auch unsere.
Da hat man nur Geschichten drüber.
Ja, oder halt irgendwie, wenn man bei YouTube mal schaut, so alte Aufnahmen findet, dann wie das in so einer Kabine ausgesehen hat. Wenn die dann teilweise, es gibt glaube ich von von Doug and Carrie und Arthur, von deren Synchronsprecherinnen und Sprechern, eine Aufnahme, wie sie zu dritt im Studio stehen und sich gegenseitig die Rollen halt zuschmeißen.
Das ist lustig.
Und das ist einfach unfassbar witzig, denen da zuzuschauen. Heute, das ist das, was du gesagt hast, wird nur noch geixt. Das heißt, du bist im Studio, du bist an einem anderen Tag im Studio und ich komme dann quasi nächste Woche dazu. Und man muss sich dann immer so derartig auf diese Gegenrolle mit einstellen, weil wie reagiert sie oder er? Ist es jetzt laut oder ist es leise? Es braucht natürlich sehr viel mehr Regieanweisung. Ne? Es muss ja neben dem, der den Ton aufnimmt und die Mikrofone aussteuert, auch immer dann bei sowas ein Regisseur oder Regisseurin dabei sein, die dann halt sagen, das musst du ein bisschen lauter machen oder intensiver oder wie auch immer. Und das ist einfach, ich finde, extra Arbeit. Und da geht gerade bei den Leuten, die diesen Job mit Herzblut machen und seit Jahrzehnten, ging einfach da so ein gewisser Arbeitsflow verloren.
Ja, da ging nicht nur der Arbeitsflow, also da ging auch entsprechend die Authentizität verloren von dem Ganzen. Weil wenn du miteinander, das ist ja alles letzten Endes auch ein Spiel, und wenn du miteinander spielst, dann kannst du da eine ganz andere Situation eben rausholen aus dem Ganzen.
Deswegen heißen die Menschen eigentlich auch Synchronschauspielerinnen.
Ja, genau.
Synchronschauspieler. Ja, das ist natürlich von der Grundausbildung, Ausbildung.
Oh, Entschuldigung. Ausbildung.
Ich habe einen Fehler gemacht.
Na, wenn man den, das machen wir nochmal. Kannst du es ein bisschen deutlicher aussprechen, bitte?
Jetzt habe ich vergessen, wo ich angefangen habe.
Die Grundausbildung.
Ja, genau. Jetzt hat der mich komplett rausgeschossen.
Entschuldigung.
Sehr gerne.
Naja, die kommen vom Schauspiel und sind dann beim Synchro gelandet. Deswegen sind das Synchronschauspieler. Heißt tatsächlich auch so. Und das hat tatsächlich einen Grund, ja. Haben wir in der deutschen Pop auch festgestellt, wo ich jetzt die Brücke schlage zum dritten Lehrjahr und oder zum dritten Halbjahr dieser Ausbildung. Das war dann synchron. Und wir haben dann tatsächlich gemerkt, okay, ein halbes Jahr Studio sprechen und so ein bisschen Emotionalität faken oder rausholen. Also es gab dann von den Dozenten und von der Dozentin viele Übungen, die so ins Emotionale gingen. Ja, die haben uns so irgendwie an die Grenzen gebracht. Ganz viele Übungen machen lassen, die unsere traurigsten und unsere glücklichsten Momente im Leben quasi erfordert haben, aufzuarbeiten. Und da waren ganz, ganz wilde Geschichten dabei. Und es war auch super zu beobachten, wie diese ganze Gruppe sich gegenseitig geöffnet hat. Ja, und also man hat uns zu Beginn gesagt, ihr kennt euch nach der Ausbildung besser, als die meisten eurer Freunde euch kennen. Und sie sollten Recht behalten. So, und diese Emotionen zuzulassen und diese vielen verschiedenen Facetten und Schubladen an Emotionen überhaupt in sich zu finden und dann rauszuholen, wenn ich sie am Mikrofon brauche, ist eine unfassbar schwere Aufgabe. Das ist wirklich schwer.
Und deswegen habt ihr dann gegenseitig auch drüber gesprochen, in welche Situationen ihr euch da reinversetzt, damit man das nachvollziehen kann? Oder war das dann schon im Privaten dann eher, dass jeder für sich das ausgemacht hat?
Das Private haben die meisten tatsächlich offengelegt und dann damit gearbeitet. Mhm. Ja, ja, da gibt es natürlich, kann jetzt keine Beispiele aus der Schule sagen.
Ich
muss ja jetzt
auch nicht zu privat werden, aber ich kann mir da schon was drunter vorstellen.
Da waren tiefgründige Geschichten dabei, wo man dann sagt, okay, das ist wohl noch nicht so ganz verarbeitet. Mhm. Aber das wiederum hilft Menschen in bestimmten Situationen am Mikrofon eben diese Schublade Emotionen aufzumachen und das dann eben glaubwürdig zu transportieren. Da geht es nicht um die Szene, die da gerade gespielt wird, sondern keine Ahnung, da waren Eltern getrennt und was weiß ich und da sind die Kinder nicht drüber weggekommen. Ist ja in der Theorie ein alltägliches Dasein, aber für die Betroffenen natürlich. Ja,
für einen selber, ne? Ist das
so.
Halt
und dann geht es natürlich ganz tief. Wie hast du dich an der Stelle gefühlt? Was ist hier passiert? Was ist da passiert? Das war zum einen irgendwie ein Psychologiekurs zu 80% und der Rest war irgendwie Technik und Mikrofonarbeit.
Eigentlich schon Therapie mit integriert.
Ja.
Ja, das glaube ich. Ich glaube generell, alles, was mit Schauspiel zu tun hat, ist komplette Seelenstriptease, wenn du so willst. Weil du musst dich ja einmal komplett nackig machen, damit du auch wirklich in diese Emotionen reinkommst, wie du ja gerade gesagt hast.
Ja, und wer traut sich denn schon zu heulen am Mikrofon oder das wirklich zuzulassen, wie es dir gerade geht? Und da gibt es ja unseren lieben Joker, Simon Jäger hat ihn gesprochen damals, also den Joker aus, wie heißt er nochmal, The Batman,
oder eher, das ist die Frage, weil wir haben mittlerweile mehrere Jokers, also der Heath Ledger.
Genau, der Heath Ledger. Er wurde von Simon Jäger gesprochen, sehr, sehr, sehr guter Freund von David Nathan, unserem Jack Sparrow, der auch bei einem berühmten Rock-Radiosender
Station Voice macht.
Ja. Unfassbar gute Sprecher, die beiden. So, und Simon Jäger alleine dieses Ekelhafte in diesen Joker reinzulegen. Mhm. Ja, ich will nicht wissen, wie viel Arbeit das für so einen Menschen ist, so einen krassen Grundpsychopathen zu sprechen. Ja, und der dann so, und dann dieses, dieses Lippen.
Das Schmatzen
und das Zeit, dann ja. So authentisch und in diese Rolle rein. Und da gibt es Sprecherinnen und Sprecher, die einfach sagen, ich habe da so ein Psychokram gerade synchronisiert über mehrere Stunden hinweg. Ich brauche jetzt mal 1-2 Tage für mich. Die sperren sich dann weg und müssen erstmal wieder klarkommen. Weil die so tief, wie die Schauspieler auch, in diese Rolle reingehen, dass die sagen, so, heute ist nicht nur Feierabendgläschen Wein, sondern ich glaube, ich muss erst mal ein Spa machen.
Mhm. Ich glaube, ja, das kann ich unterschreiben. Ich glaube halt, das ist auch, wie du sagst, man muss erstmal den Knoten platzen lassen, dass man sich überhaupt traut. Ich glaube, viele haben halt auch so eine, wie so eine Wand innen drin in sich, die einer von fernhält, das richtig zu spielen und das nicht nur zu sprechen, sondern auch wirklich auszuspielen. Und das zu lösen, gerade in der Gruppe, finde ich auch unfassbar schwer.
Ich erinnere mich an ein Erlebnis im Studio, als wir unsere erste CD aufgenommen hatten.
Oh ja.
Erinnerst du dich auch?
Es war schlimm genug, ja. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen?
Ich dachte,
sagen?
Du möchtest uns kurz davon berichten.
Auch so, da hatte ich vorher noch gar keine Studioerfahrung, war ja noch so ein junges Küken. Und dann sollte ich da was einsingen. Und irgendwie Take. Da wird ja immer so in so einer Endlosschleife, machst du ja 3 Millionen Takes oder so. Und irgendwann, ich war so in der Vocal Booth gewesen, da kam halt der Produzent zu mir und hat mir dann halt irgendwie ein Deep Talk gehalten, wo ich ihm erzählen musste, worum es da geht. Und dann hat er mich im Prinzip komplett runtergeholt, dass ich geheult habe. Und dann konnte ich das Lied singen. Und da ging es dann auch drum so, hier, du bist doch gerade so verkopft, du bist da drin mit dem, oh, du musst den besten Take deines Lebens irgendwie gerade jetzt machen, dass er gesagt hat, nee, wir müssen jetzt mal wieder auf diese emotionale Schiene kommen, du musst dich ja mal ein bisschen wieder so reinfühlen in das Ganze. Und ich wusste gar nicht, was der eigentlich in dem Moment wollte. Und dann stand ich da und hab gedacht, toll, jetzt heul ich hier, was soll ich jetzt machen?
Ne? Und das war dann aber der Take, den wir genommen haben, weil der großartig war. Also kann man heute noch hören, mal bei Spotify oder so eingeben, Jessica Parrish, Call Me, das ist der Song, die erste Strophe.
Halt, gerade auch in Raw, ich meine ja, da sind jetzt Filter und Gedöns drauf, hast du richtig gehört, wie ich gerade voll am Abheulen war. Und das
eben,
ist
das
halt
ist es
Feeling
ja. Und trotz Filtern und so weiter. Ja, Studio-Synchro-Sprechen ist ja auch immer, also es kommt ja nichts da trocken irgendwo ins Radio oder sonst irgendwie. Ja, da ist ja nochmal ein Kompressor drauf und die Stimme wird immer fetter, dann kommt noch ein bisschen Crisp und hier und da. Mhm. Aber die Emotion da hinten dran, die kann kein Automat dieser Welt und da... Oh Gott, jetzt können wir uns über KI unterhalten und so.
Ja, das ist ja gerade ein sehr großes Thema in der Branche.
Oh, unfassbar, ja, das ist natürlich, das ist der Killer, ja. Also Manfred Lehmann, der hat großer Synchronsprecher, wenn nicht einer der größten aktuell noch, also die Stimme von Bruce Willis, hat ja geklagt gegen irgendeine Firma, weil die seine Stimme aus dem Netz kopiert, imitiert hat und für irgendeinen anderen Werbezweck quasi per KI verwendet hat. Und er hat, und das ist der große Knall und Bruch oder Durchbruch für die Branche eben, er hat Recht bekommen. So, und also deswegen glaube ich daran, dass egal wie gut diese Computer werden und egal wie verrückt wir mit irgendwelchen, Google wird ja jetzt auch langsam ersetzt von ChatGPT und wir wollen alles schneller und ich finde es ja auch super, ja, so für einen Arbeitsalltag Informationen schneller zu verarbeiten, wenn es jetzt irgendwas ist, was ich mir ansonsten stundenlang aus den Fingern saugen muss und da eine Hilfe zu bekommen, vollkommen fein. Aber ich werde niemals eine von Mensch zu Mensch Konversation als Mensch wahrnehmen, wenn sie von einer KI kommt. Das würde ich nicht fühlen. Du würdest immer merken, da stimmt doch irgendwas nicht. Und das selbst stimmt. Für Werbung finde ich es blöd. Ja, das haben die in so kurz nach Lockdown, so als jetzt dann irgendwann KI so richtig rauskam und dann viele dieser Online-E-Commerce-Menschen gedacht haben, oh, ich mache mal ganz schnell Werbung für irgendein Produkt und am besten so schnell und so billig wie möglich. Ja, kennen wir alle. Wir kennen alle dieselbe Stimme. Und heute Abend zeige ich euch dieses Produkt hier, Zeug Hagel oder was auch immer. Ja, immer die gleiche Stimme für jede Werbung benutzt, weil es schnell geht, weil es viral geht und weil es funktioniert.
Weil es nichts kostet.
Und weil es nichts kostet. Ja, richtig. So, aber ist doch irgendwie trotzdem viel cooler, wenn mir irgendein Mensch was erzählt.
Ja, jetzt ist das bei uns so, aber es ist die Frage, wenn jetzt jemand in seiner Wahrnehmung nicht so aus...
Das war übrigens ein Ellenbogen, den ihr gerade gehört habt.
Ich weiß nicht, ob das Noise Gate es zugelassen hat, dass man es hört. Jessica, was ist passiert?
Ich habe meinen Ellenbogen an dem Koffer für die Mikrofone gehauen und es tat...
Hast du den Musikantenknochen getroffen?
Zum Glück nicht, war knapp dran vorbei, aber es tat genug weh.
Okay.
Also es tat auch so schon genug weh.
Sowas kann eine KI niemals machen, sich den Ellenbogen anhauen.
Ja, siehst du?
Ja. Was aber dieses, wenn du jetzt damit groß wirst, sage ich mal, ja, kannst du es dann noch unterscheiden? Ist es dir dann nicht egal? Oder auch Leute, die jetzt, es gibt ja Menschen, die durchaus nicht so mit offenen Augen und Ohren durch die Weltgeschichte gehen, bockt es dir überhaupt? Weil viele sind ja, sage ich mal, jetzt wirklich abgestumpft zum Beispiel. Ne? Sehr, viel zu viele sind abgestumpft und kriegen ja generell um sich herum gar nichts mehr mit.
Es gibt ja auch verschiedene Fernsehsender, die auf diese Art Publikum abgestimmt sind.
Die meisten wahrscheinlich.
Die meisten.
Wir haben jetzt festgestellt, dass wir 10 Jahre Minimum kein normales Fernsehen mehr geschaut haben.
Ja.
Richtig so.
Deswegen können wir da
nicht mitreden. Du bist ja nicht schlauer draus, du bist ja eher deprimiert.
Absolut nicht. Ich habe irgendwann, ich glaube zu meinen Uni-Zeiten noch, habe ich wirklich nur einen Fernseher angemacht, wenn ich geputzt habe oder irgendwelche Hausaufgaben gemacht habe.
So eine Berieselung von der Seite.
Ja, genau.
So die Radioalternative, weil da flimmert noch was. Da fühlt man sich dann irgendwie, da ist noch jemand da.
Es war mir zu langweilig. Also irgendwie, ich war unterstimuliert.
Ja, ich habe das ja früher intensiv konsumiert, so TV, aber irgendwann gab es nur noch so Reality-Zeug und da bin ich dann raus gewesen.
Ja, das mag
manchmal,
ich
wenn wir in Hotels sind, dann zapp ich mal durch. Also nachts zum Einschlafen ist so ein Teleshopping mega. Aber so, wenn man mal jetzt, wie gesagt, wir sind mal privat weg und dann bist du länger im Bad, Jess, und den zepp ich mal durch und dann bleibe ich bei so irgendeinem. So, letztens hatten wir doch, waren wir in Düsseldorf, da hatten wir.
Das war
The Beauty and the Nerd, kann das sein?
Irgendwie sowas, ja.
Das war echt wie so ein Unfall.
Das war wie ein Autounfall.
Ich hab das geguckt, ich konnte nicht wegschalten. Ich dachte, was zur Hölle passiert hier gerade?
Das war wie so ein Zoo-Experiment. Ja. Man hat einfach so Menschen zusammengeschmissen,
und
hat die direkt schon vor. Man hat ihnen ein Label gegeben, dass die Männer es irgendwie, und zwar nicht nur Männer, aber halt ein Teil Nerds sind, die überhaupt gar nicht so nerdy waren, wo ich gedacht habe, ja, was ist denn die Definition von Nerd heutzutage? Und dann die Beauties, wo ich genauso gesagt habe, was ist die Definition von Beauties? Weil die sahen halt alle so ein bisschen aus wie, darf ich das sagen? Ich glaube, ich krieg Backlash, aber ist egal. So ein bisschen wie neongrüne Plastiknägel-Solarium-Besitzerin.
Aufgepumpte.
Ja, so halt. Aber da weißt du schon so direkt, ne, so Typ Mensch. Und das waren die Beauties. Die waren strunzeblöd. Also zumindest haben sie die gespielt, als ob sie strunzeblöd sind, weil ich glaube nicht, dass das echt ist. Das sind bestimmt auch Schauspieler.
Ja, wir kennen es ja von so Serien, die einen auch anschreiben und sagen, hier, wir haben so ein neues Format.
Wollt ihr mitmachen? Nein, danke.
Absolut.
Und dann sollen die sich gegenseitig halt irgendwie die sollen zusammenfinden und zusammenarbeiten, aber die führen sich die ganze Zeit gegenseitig vor erstmal.
Das gehört natürlich dazu. Das muss ja polarisieren. Das tut ja aufräumen.
Das heißt ja nicht umsonst Fremdschämen-TV. Im Prinzip, dass du als, jetzt sage ich mal, Mensch, Konsument, der das schaut, halt denkst, boah, die sind ja noch bläder wie ich oder sowas.
Da geht's mir
als
ja richtig
wie,
gut.
Als wie, sie sind noch bläder als wie ich.
Wo wir wieder bei Dialekten
werden.
Obwohl beides ist Grammatik.
Wenn ich als Kind was beschreiben wollte und wollte sagen, das ist wie das. Da konnte ich das nur, das hat eine Hirnblockade ausgelöst, ich konnte nur sagen, das ist als wie, als wenn.
Naja, willkommen in Hessen.
Das ging
völlig authentisch.
Ja, das rollt ja von der Zunge runter, Mensch.
Das funktioniert hier einwandfrei. Ja, wo du zum Beispiel einen ernstzunehmenden Text natürlich so nicht verfassen solltest.
Ja, ja.
Ne? Ja. Auf
aber
jeden Fall.
Das trägt durchaus zur allgemeinen Belustigung bei.
Ich verstehe halt so Reality-TV-Sendungen nicht so wirklich, weil ich denke mir, was habe ich da für einen Mehrwert draus? Außer wenn ich so ein gehässiger Mensch bin und denke dann so, ach, mir geht's ja richtig gut, ich bin nicht so dumm wie alle anderen. Da habe ich aber halt nichts raus.
Ja, wie bei DSDS halt auch.
Ja.
Die erste Staffel mit Alexander Klavs und den ganzen Konsorten, die war ja noch cool. Das habe ich total gefeiert und
ich
ernst
auch,
genommen.
Ja.
Da waren ja auch super krasse Talente dabei. Ich glaube, in der zweiten Staffel ging es auch noch. Und irgendwann hat es halt angefangen in diesem, ich mache die Leute nieder, du kannst ja eh nicht singen.
Ja.
Klingt als wenn man einen Frosch hinten drauf tritt und lauter solche Sprüche, nur damit halt irgendwie, ach, der Bohlen. Ja, er spielt auch irgendwie nur seine Rolle da. Das ist mit Sicherheit.
Aber das war halt der Aufhänger, weshalb die Leute das geguckt haben und da sind dann immer mehr draufgesprungen.
Und welche, also die Zielgruppe scheint ja dann doch irgendwie zu funktionieren, ja, wie du schon sagst, Fremdschämen-TV, also ich kann es mir definitiv nicht mehr angucken, ja, meine Eltern feiern es total, ja, das ist für die ganz normale abendliche Unterhaltung, ach, guck mal der und der, wobei die sind mittlerweile auch von DSDS weg und gucken lieber auf dem anderen Sender die Show mit den halbwegs echten Talenten, ja, weil einfach da auch nicht so viel nachgestellt wird, wie bei DSDS, wo ja
aber
alles...
Aber da gibt es ja immer diesen einen Quotendieter-Bohlen überall. Ein
befreundeter Sänger von uns, ganz kurz, der da schon mal war, der kann dir da andere Sachen erzählen, mit dem sind wir auch gerade einen Termin am Machen, vielleicht erzählt das uns ja im Podcast.
Ja, ich bin sehr gespannt darauf.
Ja. Ich auch.
Aber ich habe da auch keine guten Sachen gehört, da was hinter den Kulissen so abgeht und so. Aber es gibt auch bei diesen ganzen DSDS-Formaten, gibt ja Britain's Got Talent und America's Got Talent, jetzt immer einen Dieter Bohlen. Bei den Briten ist es, glaube ich, der Simon Cowell. Mhm. Ja. Der ist ja genauso, der muss ja auch den harten Juror spielen, der immer alle rund macht irgendwie.
Ich meine, der ist doch in Amerika auch dabei.
Ist er da auch dabei?
Ich glaube, der macht Amerika und Britain.
Ja, okay, gut. Aber der, es muss ja immer diesen einen Quoten-Dieter Bohlen geben, so, ne? Deswegen, ich glaube, der spielt eine Rolle.
Ich glaube aber eher, Dieter Bohlen war der Quoten-Simon Cowell.
Vielleicht auch das, ich glaub, aber den gab's nämlich das vorher. Ist halt diese, ne, wir besetzen den einen strikten Herren, der irgendwie alle rund macht und die anderen alle, oh, das kannst du doch nicht sagen.
Dieses aber dann hat's Good Cop, gesagt. Bad Cop
ja.
Prinzip
ja, genau,
funktioniert das. Halt, es richtig. Muss ja irgendwie immer so laufen, ja, weil ja. Du kannst mit einer Facette Mensch oder Juror oder was auch immer ja. Da an der Stelle die Betitelung ist, nicht alle glücklich machen. Ja, stell dir doch mal vor, da sitzen vier Leute hinterm Schalter, ja, oder auf den Stühlen, die drehen sich um, die sind alle total nett. Ja, Mensch, hast du super gemacht, komm in unser Team. Da muss doch einer dabei sein, der auch mal Kritik
Aber übt. Es kann doch ja, jeder einfach ehrlich sein, wenn es einer gut findet, soll er sagen, dass er es gut findet. Wenn es einer schlecht findet, soll er sagen, dass er es schlecht findet.
Das wäre so eine schöne Welt, Tobi.
Ja, ne?
Wenn die Menschen ehrlich
Utopie.
Wären.
Und ich lebe generell in so einer Utopie, in der gibt es auch kein Geld und so. Also das könnte ich mal irgendwann ausfinden, aber nicht jetzt.
Ich finde Büding aber voll schön.
Ne? Vor allem, wenn du da, wo du sitzt, kann man ja voll auch den Berg überblicken.
Deswegen habe ich mich hier hingesetzt. Ja. Ich kann so links raus an den Berg schauen. Ist ein bisschen wie Gardasee.
Gell? Ist hübsch, gell?
Ja, nur
ist
ohne
sehr
See.
Hübsch.
Unser Toskana-Berg.
Oh, schön.
Mein Vater hat immer gesagt, das Schuldeberg.
Oh.
Ne? Weil da die ganzen Ärzte und Anwälte wurden, die alles auf Pump gekauft haben und nichts abbezahlt wäre und so.
Aber bald haben wir den Ausguck nicht mehr, ne?
Bald haben wir den Ausguck nicht mehr.
Aber dafür Garten.
Wir ziehen einen Stock tiefer.
Oh. Naja gut, ein Stock. Aber wenn ihr mal, liebe Freunde und Freundinnen da draußen, die Gelegenheit habt, hier in Büdingen vorbeizuschauen. Ich hatte mit Jess und Tobi vor geraumer Zeit mal einen kleinen Stadtrundgang. Es lohnt sich.
Der Tobi macht Führung. Gerne anmelden.
Ich mache für kleines Geld mache ich Stadtführung.
Im Kostüm eurer Wahl.
Ja, genau. Auch das ist möglich gegen Aufpreis.
Ja,
ja, und Dave, als du dann deine Ausbildung abgeschlossen hattest, hast du damit irgendwas, also was hast du damit gemacht, außer dass du mit deiner Dozentin zusammengezogen bist?
Ja, ich habe Bewerbungen geschrieben, also beziehungsweise erstmal Demo-Aufnahmen gemacht, die auf eine Webseite gepackt, die aktuell überarbeitet wird, schon seit einem halben Jahr, weil ich habe sie aus Versehen gelöscht.
Upsi.
Oh nein.
Ja, und hatte
das Internet gelöscht.
Ich habe mein eigenes Internet gelöscht. Also im Grunde ist es so, du bist dann fertig mit dieser Ausbildung, bekommst so ein Zertifikat in die Hand, also Diplom-Synchronsprecher steht da drauf. Und damit kannst du meinen, dich zu bewerben. So, du nimmst also Hörproben auf und gehst an diverse Studios. Das ist der Rat, der dir gegeben wird. Du bist jetzt hier fertig, bewirb dich. Auf die Idee kamen nur leider in Deutschland, und das ist ein bisschen das Problem der deutsche Pop damals gewesen, dass die allen Schülerinnen und Schülern gesagt haben, bewerbt euch bitte bei den umliegenden und weit wegliegenden Studios, die halt irgendwas anbieten. Ja, Werbung, Synchron, es gibt ja verschiedene Spezialisierungen, macht ja nicht jeder alles. Also in Offenbach haben wir ein schönes Synchro-Studio für Gaming zum Beispiel.
Ja, davon habe ich gehört, die suchen auch immer mal Leute, da wollten der Semling und ich schon ewig uns mal melden.
Ist da der Säureangriff
entstanden? Es kann sein, dass da auch der Säure, siehe letzte Folge Podcast, der Säureangriff entstanden ist.
Und das folgt dann dazu, dass diese Studios mit Bewerbungen überlaufen sind.
Ja, klar. So.
Und das ist auch nicht nur die Leute, die jetzt von der Pop kamen, sondern alle, die halt meinen, okay, ich kann sprechen und ein Kumpel und die Eltern haben gesagt, Mensch, du hast da Talent, bewirb dich mal. Dann kriegen die halt im Jahr so, keine Ahnung, 400-500 Bewerbungen rein. Und sagen, unsere Datenbank an Menschen ist voll und du müsstest ja jeden einzelnen casten, du musst gucken, für welche Rollen passt dieser Mensch, funktioniert dieser Mensch überhaupt im Studio. Von daher ist es unheimlich schwierig, in dieser Branche Fuß zu fassen. Ja, ist jetzt kein Excuse dafür, dass ich noch nicht irgendwelche großen Sachen gemacht habe, aber es ist ganz einfach für die, die sich für diesen Job interessieren, zu machen, einfach irgendwie so ein bisschen die Hoffnung vielleicht ein Stück weit zu nehmen, zu sagen, geil, ich spreche jetzt übermorgen Disney. Ist ein super weiter Weg dahin. Ja. Also was habe ich gemacht?
Oder man muss Influencer sein und dann wird man automatisch genommen. Das ist ja auch ein Dorn im Auge vieler Synchronschauspieler momentan.
Ja. Ja, oder du bist Comedian und machst auf einmal irgendwie sowas. Oder du bist die Tochter eines berühmten Synchronschauspielers.
Ja, ich glaube,
das ist nämlich genau der Punkt.
Vitamin B ist da, glaube ich, viel.
Da jetzt mal eine kurze.
Das ist ein großer Faktor.
Das ist fast alles.
Ja.
Eine kurze Podcast-Empfehlung an dieser Stelle. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys mit Oliver Welke und Oliver Kalkofe. Die haben gelegentlich auch mal hier Charles Rettinghaus und Dietmar Wunder zu Gast gehabt. Mhm. Also die Synchronsprecher von hier James Bond oder Adam Sandler zum Beispiel. Und wobei Rettinghaus hat ja so viel, der hat auch Jamie Foxx gemacht und, mhm. Und ich glaube auch mal Robert Downey Jr. in manchen Filmen. Naja, auf jeden Fall, die beiden waren zu Gast und die erzählen halt auch darüber, wenn du jetzt wirklich keine Connections zu jemandem hast, der da etabliert ist in dem Job, dann hast du da keine Chance, weshalb dann meistens die Kinder von denen, die das seit Jahrzehnten machen, dann die Jobs bekommen.
Genau. Ob ja. das jetzt qualitativ dann an der Stelle auch hochwertig war oder nicht, da lässt sich natürlich drüber streiten.
Genau, ja. Dann denke ich mir, es gibt doch mittlerweile durch die Streaming-Anbieter so viel Synchrobedarf. Das können doch nicht immer nur dieselben machen.
Ja, aber es machen immer dieselben.
Es machen aber immer nur dieselben.
Wir hatten es vorhin von dem Fall, die sind halt eben trainiert, konditioniert, super effektiv. Mhm. Wir hatten als hätte ich mitgesprochen, schön wäre es gewesen. Nein. Also wir in dem Zeitraum, die Gruppe des Synchron, die sich dann natürlich mit der ganzen Materie beschäftigt haben und online recherchiert, wie läuft denn das so ab, gesehen, dass eine Game of Thrones Staffel, ich weiß nicht mehr, welche es war, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es war Staffel 5, keine Ahnung. Es gab auf jeden Fall den Fall, dass die Originale abgedreht wurden und nach Deutschland geschickt wurden und es hieß, in 2 Wochen müssen wir releasen. Wow. Das war furchtbar knapp und es war Hochsommer, sodass der Sprecher von Jon Snow dann irgendwann mal gesagt hat, ihr glaubt ja gar nicht, wie anstrengend das ist, einen Menschen zu synchronisieren, der bei minus 30 Grad im 20 Kilo schweren Ikea-Teppich um die Schultern auf der Mauer steht und irgendwelche Kämpfe ausfechten muss, während ich hier bei 30 Grad plus in irgendeinem Kellerstudio sitze und synchronisieren muss. Ja, und das in einer gewissen Zeit. Da brauchst du halt einfach Profis. Da können die nicht sagen, okay, wir nehmen jetzt mal irgendwie 5 Absolventinnen und Absolventen, die das irgendwie hier durchziehen. Ja, und da kommt das her. Und die großen Synchro-Studios, die sitzen halt nun mal in Berlin oder in München. Und da hast du ja teilweise noch nicht mal eine Chance, einen Fuß in die Tür zu bekommen, wenn du nicht im umliegenden ich bin in 10 Minuten da Umkreis wohnst, sodass teilweise
halt Studios... Hast, der sagt, ich bringe euch mal hier einen mit.
Ja, das geht schon kaum. Also da musst du wirklich etabliert sein und sagen, so, ich empfehle mal weiter. Das funktioniert so auch mal ganz gut, aber da waren Studios dabei, die teilweise, wenn deine Adresse nicht die war da, dann haben die dich schon abgelehnt. Mhm. Ja, und dann haben sich Leute teilweise eine Fake-Ummeldung gemacht. Ja, Zweitwohnsitz. Oh, und sind Gott. sind dann teilweise morgens um x Uhr von Köln angefangen, nach Berlin zu pendeln, um dort einen Fuß in die Tür zu kriegen.
Lauter solche Dinge. Hat's geklappt? Weißt du das?
Keine Ahnung. Ich hoffe es für die Person.
Wenn du jetzt sagst, die 2 Wochen waren knapp, also ich hätte jetzt schon gedacht, dass das ultra knapp ist. Ja. Aber wie viele Stunden am Stück macht man das dann? Sind das dann wirklich so 8-9-Stunden-Tage, wo du wirklich mit vielleicht maximal einer kleinen Pause zwischendrin das Ding durchballerst? Oder was ist so normal für so einen Tag?
Mein größter Respekt vor den Synchronleuten, die tatsächlich so lange arbeiten können, je nach Rolle halt, ob viel geschrien werden muss, ob du irgendwie 3-mal gestorben bist zwischendurch, das ist ja sehr anstrengend.
Ja, weil ich sage ja auch, das ist ja straining für die Stimme, also sehr anstrengend für die Stimme, aber du bist ja auch nicht so konzentriert, also du kannst ja nicht irgendwie 8-9 Stunden am Stück so mega konzentriert da arbeiten, denke ich mir,
müde,
oder?
Und die Stimme wird müde, man hört das dann halt irgendwann raus. Also die Profis machen tatsächlich irgendwie so ihre 6 Stunden am Tag, natürlich mit Pausen und ein bisschen Tee und Aufwärmübungen, Abwärmübungen, alles was da so gibt. Ich selbst habe mal ein Hörbuch gesprochen und das war tatsächlich ein 6-Stunden-Tag. Da musst du halt irgendwie dir einen Timer stellen oder die Regie muss mit aufpassen. Also wenn du gerade irgendwie voll drin bist und du liest noch 2 Seiten mehr als jetzt die 50, 60 Minuten, die du da gerade veranschlagt hast, dann ist auch okay. Aber du musst zwischendurch auch mal eine kurze, und wenn es nur 5 Minuten sind, runter, frische Luft, Tee rein, Wasser, kurz blubbern. Ja, also mit Schlauch haben bestimmt schon einige gehört, diese
Lachsbox-Geschichte.
Ja, dass du halt eben auf Trab bleibst. Aber es ist halt unfassbar anstrengend. Also es gibt Leute, die lesen Hörbücher, so ein David Nathan, der bereitet, glaube ich, mittlerweile relativ wenig vor, eben aufgrund der Expertise und der Menge, die so ein Mensch gesprochen hat. Der haut das einfach so durch.
Du musst ja auch extrem flüssig lesen können.
Ja, sowas, ne? Einmal fehlerfrei, ja, dann gibt es Leute, also die übliche Vorgehensweise ist, du bekommst ein Skript, das ist dann halt die Originalfassung, die du halt sprechen sollst und bereitest die dann, bevor du ins Studio gehst, bestenfalls vor. Oder halt eben so viele Kapitel bis zur nächsten Studio-Session. Da werden dann so kleine Markierungen gemacht, also wo spreche ich hoch, dann hast du oftmals so eine wörtliche Rede, 2 Personen wechseln sich ab, du musst die Stimmen quasi voneinander absetzen. Dann steht ja nicht immer davor, Jesse sagt Doppelpunkt Satz, Tobi sagt, sondern das ist ja dann aus dem Buchfluss raus.
Du musst dann wissen,
wer spricht denn da gerade überhaupt? Und das ist halt einfach eine große Vorarbeit, die da geleistet werden. Rufus Beck hat ja Harry Potter gesprochen und hat alle Stimmen selbst gemacht. Unfassbar, wie ein Mensch das hinkriegen kann, krass, diese Welt in deinem Hörerinnen-Hörerkopf so zu konstruieren, ja,
so viel,
und das hinzukriegen.
So viel Charaktere einfach.
Unfassbar. Ja, also da an der Stelle merkt man dann, wenn man so eine Ausbildung, und wenn das jetzt, ich nenne sie mal nur die kleine Ausbildung, weil da war ja kein großartiger Schauspielanteil dabei, wenn man das mal mitgemacht hat, was dieser Beruf eigentlich für eine Knochenarbeit für die Menschen ist, die das machen. Weil die meisten denken, oh, cool, ja, die labern da so ein bisschen rein so und ja, okay, dann schreien die so und vielleicht weinen die auch mal und dann ist wieder gut. Aber das ist viel, viel.
Schön, mehr, wie du gerade den Akzent gemacht hast.
Ich bin abgedriftet.
Ja, aber ja, ich fühle das voll. Weil ich glaube, wenn man sich einen Film anguckt und der ist auf Deutsch synchronisiert, macht man sich keine Gedanken, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass es überhaupt synchronisiert ist. Weil man ist mittlerweile so verwöhnt, dass es so ist, dass man sich keinerlei Gedanken drum macht, wie viel Arbeit da noch drin steckt, damit es überhaupt auf Deutsch funktioniert.
Ja, da wird dann eher rumgepöbelt, wenn es noch nicht auf Deutsch gibt. Jetzt zum Beispiel die, auf Disney Plus gibt es ja die alte X-Men-Zeichentrickserie.
Oh.
Die du wahrscheinlich dann auch geschaut hast als Kind, oder?
Ja, früher
natürlich. Eine der großartigsten Animationssendungen, die es jemals gab, neben Batman, die Animated Series
zum Beispiel. Ich bin so alt, ich habe sogar Mask geschaut.
Oh, du hast noch mehr, das war schon,
Mask.
Das war vor mir, das habe ich nicht so wirklich, das lief so in Reruns, aber das war nicht so.
Wie ist es, sich mal jung zu fühlen, weil man was nicht kennt?
Angenehm. Ich kenne es, aber ich habe es nie so wirklich geschaut.
Selten.
Aber diese, bei manchen, gerade jetzt, wenn die alten Sachen heute nochmal rauskommen, da hat dann einfach keiner die Rechte dran tatsächlich. Weil das wurde damals, glaube ich, weil es auf RTL ausgestrahlt wurde, von RTL synchronisiert. Und entweder haben die das nicht mehr oder halt es gibt so einen krassen Rechtsdurcheinander. Deswegen konnte ja zum Beispiel auch die 60er Jahre Batman-Show mit Adam West und Burt Ward ewig nicht auf DVD erscheinen, weil niemand irgendwie die Rechte an der Synchronfassung hatte, die es damals, glaube ich, von Sat.1 oder vom ZDF noch gemacht wurde.
Ja, oder nach DSGVO sind die Archive nach 10 Jahren geleert worden.
Das kann natürlich auch passieren, weil die gedacht haben, na ja, komm, ne, was soll's. Aber es ist dann wohl wieder aufgetaucht. Irgendwann hast du Bernd jetzt ein Zeichen gegeben. Der hat nämlich gerade um die Ecke geschielt.
Der hat geschlafen, der ist noch müde.
Ja, aber Synchronsprecher, da gibt's ja viele tolle. Und ich habe da tatsächlich mal mir die Mühe gemacht und habe mir mal einen Teil meiner Favoriten rausgesucht.
Oh, ich bin gespannt, welcher das ist. Oder welche das sind.
Entweder können wir es machen, ich gebe ein Soundbeispiel und dann müsst ihr raten. Also
ich
entweder
kann nur raten, welcher Schauspieler spricht. Ich würde sagen,
entweder halt wie er heißt oder halt welchen Schauspieler er spricht. Ich glaube, es ist besser, wenn man sagt, welchen Schauspieler er gesprochen hat.
Das kann jetzt nur peinlich werden für mich auch. Ach, wenn ich was nicht erkenne, heißt,
du hast doch die Ausbildung gemacht. Dann machen wir das so. Wir haben jetzt ein kleines Spiel. Ich habe auch immer ein Problem.
Du bist ja Pro, du kannst es ja selber sprechen.
Also. Ich habe auch immer ein großes Problem, die alle mit Namen zu kennen. Es gibt so einige, die, da weiß ich das auf jeden Fall. Fall, weil die auch wirklich meine komplette Kindheit geprägt haben, und mit genau so einem würde ich starten. Und ich mache immer mal so ein bisschen was Absurdes an, weil die haben ja nicht nur Schauspieler gesprochen, sondern die haben ja auch TV-Spots, Erklärfilme, Telefonansagen gemacht. Und von dem ersten, einer meiner absoluten Lieblingssprecher, habe ich jetzt für euch eine Telefonansage. Das muss nur noch.
Herzlich willkommen bei der Media Stuttgart Werbeagentur. Zurzeit befinden sich zwar alle unsere Mitarbeiter im Gespräch, aber der nächste freie Platz gehört definitiv Ihnen.
Das ist doch Ghostbusters.
Das ist eine Telefonansage für eine Medienagentur, aber es ist auf jeden Fall Thomas Danneberg, der unter anderem gesprochen hat, Dan Aykroyd. Also von daher Punkt für euch. Auch noch bekannt als Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Terence Hill, John Cleese, um nur einige
zu nennen. Alle anderen habe ich nicht wirklich gehört.
Wahnsinn.
In Filmen
ich
und so.
Aber ich habe jetzt hier direkt auch Dan Aykroyd im Kopf gehabt. Krass, ne? Aber wahrscheinlich, ich bin so ein verkappter Arnie-Fan, auch aus meiner Kindheit.
Okay.
Und, also da wäre ich jetzt echt nicht.
Aber Schwarzenegger weil er das und Stallone lustig gesprochen hat und Dan Aykroyd ja eher dieses lockere, lustige hat.
Aber hat auch Terence Hill, ne?
Ja.
Und jetzt pass auf, ich hab hier noch ihn als Rocky Balboa, also sprich als Stallone.
Ja. Du wirst es nicht glauben. Aber du hast mal hier reingepasst. Ich hab dich hochgenommen und zu deiner Mutter gesagt, der Kleine wird mal der beste Junge der Welt. Der Kleine wird mal so gut, wie es überhaupt noch niemand war. Und du bist groß geworden, hast dich prima entwickelt. Es war toll, das mit anzusehen. Jeder Tag war...
Aber das da hörst du, er spricht das jetzt gedrückter und mehr so.
Genau, da hat er mal ein Interview drüber gegeben, weil er hatte, es gab ja dann auch mal den ersten Film, glaube ich, den Stallone und Schwarzenegger zusammengespielt haben. Das war The Escape Plan, soweit ich weiß. Und
was macht man dann da?
Ja, was macht man dann da? Genau, weil eigentlich hieß es von den originalen Schauspielern, die ihn ja auch beide kannten, also die, ne? Die haben ihn ja auch mit abgesegnet, Stallone und Schwarzenegger. Da hieß es dann, er soll dann schon beide sprechen. Und er hat auch gesagt, das wäre ja auch kein Problem gewesen, weil er den Stallone halt mehr so spricht dann auch und den Arnold halt gerade raus. Ne? Aber irgend so eine deutsche Studio-Executive hatte dann entschieden, Schwarzenegger anders zu besetzen. Das heißt, er sprach nur Stallone. Für ihn, er macht halt, was er gesagt kriegt. Er fand es halt nicht so geil, aber mein Gott, ne? Er hat dann in irgendeinem Interview erzählt, dass sie wohl entlassen wurde, weil das so einen Riesenaufruhr dann gab, ne? Weshalb sich alle aufgeregt haben, dass er ihn nicht. Und er hat dann, der Typ, der ihn dann gesprochen hat, der hat versucht, so einen leichten Schweizer Dialekt, glaube ich, mit reinzubringen.
Oh,
also,
nein.
Nein. Schwarzenegger in dem Film zuzuhören, ist fast so schlimm wie.
Grüß Gott, ich schau's mir mal meinen Bizeps an.
Nee, wahr? Ist fast so schlimm wie ihn im O-Ton zu hören.
Bitte nein.
Aber der hat dann später, es gab bei Expendables 2 und 3, glaube ich, da haben sie auch eine Szene zusammen, da hat er so dann beide gesprochen. Das, eine Empfehlung, da mal reinzuschauen.
Ich habe noch nicht mal die Titel gehört in meinem Leben.
Ja, das ist das eher so ein Männerfilm.
Nichts verpasst,
Film, ne?
Oder?
Okay. Ohne jetzt hier irgendwie so.
Es halt, die haben halt alle Action-Heroes der 80er genommen und in einen Film geschmissen.
Ah,
ne?
Okay.
Und da gab es jetzt auch einen vierten, ich glaube, die machen gerade einen fünften. So, jetzt habe ich auf den falschen Link geklickt. Ich habe den falschen Link kopiert.
Okay. Aber diese Lizenzdinger, die kommen ja öfter mal vor. Ne? Also wer jetzt, so wie ich, verkappter Fluch der Karibik-Fan ist, wird ja festgestellt haben, dass drei Teile Jack Sparrow eine Stimme hat und im vierten Teil die Stimme gewechselt hat.
Das passiert sehr häufig.
Ja. Haben wir nicht gehört, dass es da irgendwie wegen Gage, Geld irgendwie so skizzierter gab?
Probleme und Verträge hier, Verträge da und dann halt quasi abgesägt. Aber ich meine, es ist so schwierig halt in dieser Branche, wenn dann einer sagt, nö, dann mache ich das halt nicht, wenn das die Bedingungen nicht hergeben. Und dann hast du in so einem Vierteiler im letzten einfach eine andere Stimme. Ja? Anderer Fall ist ja wie zum Beispiel, Gott hab ihn selig, Arne Elsholz, der den Tom Hanks gesprochen hat, sehr, sehr lange, verstorben ist. Den kannst du ja irgendwie natürlich nicht wiederholen, logischerweise.
Darf ich hier unterbrechen?
Und hast...
Das wäre der nächste gewesen wahrscheinlich.
Passiert alles noch im weiteren Verlauf. Auf jeden Fall.
Spoiler. Was ich halt
zu dem ersten,
Namen
wie zum Beispiel Johnny Depp zum Beispiel, war jetzt genau dieser Fall, wo dann der Sprecher, war das der Nathan?
Ja, in vielen Fällen.
Nathan Fillion, wie heißt der? Nathan irgendwas.
David Nathan,
genau. Der dann gemeint hat, dass ja seine Art, ihn zu sprechen, ihn halt auch geprägt hat. Und dementsprechend wollte er einfach ein bisschen mehr Geld dann für den vierten Film. Und da hat Disney gesagt, nö, wir zahlen so viel, mach's oder lass es. Und dann hat er gesagt, nee, dann lass ich's. Und dann haben sie einfach ihn anders genommen. Das gab's auch unter anderem schon bei Akte X, dass die dann beim zweiten Film den Mulder neu besetzt haben. Was ja dann auch der Sohn vom Völz synchronisiert hatte, glaube ich. Der alte Völz war der Originalsprecher von Captain Blaubär. Und dessen Sohn hatte, glaube ich, den. Und bei Star Trek gab es das auf jeden Fall auch, nämlich hier wieder auch Charles Rettinghaus, der LeVar Burton als Jordi LaForge gesprochen hatte. Und der wurde dann auch nach dem siebten Film ausgetauscht durch einen anderen ganz bekannten Sprecher, dessen Namen ich jetzt nicht im Kopf habe, einfach nur, weil er halt mehr Geld haben wollte. Ähnlich ging es dem Sprecher von Jonathan Frakes.
Ja.
Aber ich frage mich gerade bei so einer Maschinerie wie Disney, die haben doch Geld zum Scheißen.
Ja, aber also, haben sie nur einen Betrag X, den sie dafür
locker machen. Ich glaube ja nicht, dass der Sprecher so unfassbar viel Geld jetzt aufgerufen hat. Ich glaube auch nicht, dass man da so krass bezahlt wird, oder? Also
das kommt natürlich auf deinen Status
so
an. Also natürlich verdienen
Sprecher
die.
Bist, aber ich glaube nicht, dass du davon reich wirst, oder?
Muss schon viel machen. Ja, deswegen ist ja so, dass so ein Synchronmensch, auch ein David Nathan, um jetzt mal bei ihm zu bleiben, der ja unfassbar viel auch Hollywood spricht, gesprochen hat, gerade Johnny Depp ist natürlich eine Hausnummer, ja, was der auch für Facetten mitbringt, allein als Schauspieler. Ja, da so ein Hutmacher aus Alice im Wunderland klingt natürlich ganz anders als ein Jack Sparrow. Aber auch der spricht Werbung und ist eine Station Voice bei einem Radiosender und spricht weiterhin Hörbücher am Band. Ja,
ich habe ihn ganz großartig, hat er gelesen, Ready Player One, das Hörbuch dazu. Tierisch geil. Also das ist auch definitive Hörbuchempfehlung. gerade für Fans der 80er Jahre, wenn es so um Arcade-Spiele geht oder ähnliches, ne, oder generell die Welt in der 80er einzutauchen und Videospielsachen, ist sehr, sehr geil. Ihr hattet es kurz angeschnitten, ich habe nämlich hier den nächsten meiner Lieblingssprecher.
Tagtäglich auf der ganzen Welt überfluten uns Marken und Botschaften. 46% aller Käufer kaufen bestimmte Produkte nur, weil sie mit dem Markenzeichen gewisse Werte und Eigenschaften verbinden. Für
das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man genau. weiß nie, was man bekommt.
Das war auch das, was ich habe es gestern gehört, als ihr es rausgefuddelt habt. Da habe ich auch gesagt, das ist auch sofort der Film im Kopf.
Ja,
also genau das.
Ist leider am 26.04.2016 verstorben, aber war einer der ganz Großen, der gerade die 80er geprägt hat wie kein anderer. Ja. Als Stimme von Tom Hanks, Bill Murray, Jeff Goldblum, Eric Idle und auch ganz großartig haben wir ihn letztens wieder gehört, 1997 in Disney's Hercules als Hades.
Ah,
stimmt. Ja.
Und er war dann natürlich auch bekannt als Manny das mürrische Mammut bei Ice Age.
Ja, richtig.
Wo dann auch seine spätere Art zu sprechen extrem gut gepasst hat. Weil irgendwann, ich glaube, ab dem ersten Tom Hanks Film hier vom Illuminati da, dieser Da Vinci Code.
Ja.
Ich glaube, ab dem hat er irgendwie anders und merkwürdig gesprochen, als hätte er entweder einen Schlaganfall gehabt oder wäre mit seinen Dritten nicht so ganz klar gekommen.
Gesagt, wenn ich wahrscheinlich jetzt mal so, mit den Dritten.
Ja, ne, so
klang wenn er wirklich ganz dann anders. So alt war.
Ich habe hier noch einen Synchronausschnitt von ihm.
Stefan Raab klingt auch so komisch.
Du! Was machst du gerade? Hast du schon deine Zähne geputzt und es dir in deinem schönen, gemütlichen Bett so richtig kuschelig gemacht? Bist du müde? Vielleicht möchtest du aber auch noch gar nicht schlafen oder hast ein wenig Angst alleine in deinem Bettchen?
Ja, Tom Hanks,
da sehe ich als erstes Jeff Goldblum vor mir.
Ja,
echt? Irgendwie schon nee.
So bei der Art und Weise, wie er spricht, ne?
Oder so was Warmes in der Stimme, was so schön ist.
Und, das
ist
und so jedes Wort, das er spricht, hat so den eigenen Charakter. Also die Worte sind immer so vollständig und du kannst so folgen.
Und das ist auch so eine Stimme, die höre ich und da bin ich sofort wieder in meiner Kindheit irgendwie.
Ja. Vor allem, er hat ja in den 80ern hat er immer so diese coolen, frechen, die immer für alles einen Spruch hatten. Er hat auch zum Beispiel bei Police Academy The Mahoney.
Ja.
Oder auch der nach dem Mahoney kam. Der war doch dann der Neffe vom Kommandant Lassard. Den hat er auch gesprochen, weil der ist eigentlich der gleiche Charakter war.
Das muss ich mal wieder nachholen. Das war auch als Kind, damals gab es ja noch Kassetten. Ne? Mein Vater hatte zu Hause so einen Kassettenrekorder, die Kassette so reingestopft, dann wurde zugedrückt und Play. Und da gab es Police Academy. Ja, noch und Nöcher, richtig cool. Schön. Mit Hicks und Hightower und allen drum und dran.
Hux.
Schön, danke. Hucks. Hicks. Ja, Hicks war mal so
ein. Der Hicks kommt aus Hitzkirche Helpersdorf und steht immer als Erster an der Theke.
Und Hightower, der den Sitz vorne rausreißt, damit er
der sich. Der Hightower hat meistens Keyboard gespielt, wenn der Hicks gesurft hat.
Der kommt nachher zum Probe.
Der kommt nachher. Mit dem habe ich, genau, mit dem habe ich nachher Probe mit dem Hightower.
Geil. Danke für das Aufwühlen.
Ich habe die komplette DVD-Kollektion. Ich zeige darüber, weil da drüben das Wohnzimmer mit dem DVD-Schrank ist. Ich kann dir die gerne auch mal mitgeben.
Ich habe keinen DVD-Rekorder.
Du sollst ja auch nicht recorden, du sollst nur abspielen.
Nein.
PS3 oder 4 geht auch.
Aber Kassette ist schon schön, ne?
Ich gucke mal.
Aber
hast du noch einen Kassette-Player? Kannst du das noch abspielen, sowas?
Also einen normalen Musikkassettenplayer,
nee, ja. Nee, ich meine so Videokassette.
Es gab irgendwo bei meinen Eltern im Keller so ein Fernseher, so ein kleines Ding, so ein All-in-One-Fernseher.
Ach, der hatte den VHS-Schlitz cool. mit drin.
Wenn es den noch gibt, dann habe ich Glück, dann könnte ich das irgendwie nochmal benutzen. Aber ich glaube, in den heutigen Flachbild-Fernseh-Generationszeiten ist
Tobi hat tatsächlich mal bei sich im Schrank alte Familienkassetten gefunden. Also wirklich die VHS-Kassetten. Und dann haben wir die mal umspielen lassen auf DVD. Mittlerweile können wir nicht mehr DVD wirklich gucken.
Natürlich, auf der Playstation.
Außer auf der Playstation. Es hat ja kein Mensch mehr einen DVD-Player irgendwie. Ne?
Wir haben ein ganzes Regal voll mit Filmen und da sind noch richtig tolle dabei, aber man guckt sie dann kaum. Manchmal entscheiden wir uns bewusst dazu, einen DVD-Abend zu machen und dann wird aus dem Regal eine So quasi, wir hatten letzte Woche die Reminiszenz an eine Videothek zum Beispiel. So eine kleine Videothek hab ich mir halt selber aufgebaut im Wohnzimmer. Das hätte man Merlin eigentlich auch mal zeigen können. Machen wir, wenn er nächste Woche.
Ich meine, grundsätzlich brauchst du es ja nicht, weil du hast ja innerhalb von einem Stream, kannst du ja eigentlich alles gucken, was du im Schrank hast. Aber es ist so nostalgischer Wert.
Ja. Das ist, also ich habe damals DVDs gekauft, weil wenn ich sie gekauft habe, dann war das für mich so ein richtig schöner Film. So ein guter. Ja, da muss die Matrix-Trilogie und das muss alles original dann im Schrank stehen und bei Bedarf halt nochmal reinschubsen.
Also es ist wie so ein Bilderalbum.
Ja.
So, man guckt sich an, was hat einem alles so gefallen, was hat man so in seinem Leben alles geguckt Was hat einen vielleicht auch ein bisschen geprägt und denkt sich, ach, guck mal, den könnten wir schon mal wieder gucken.
Hey, zeig mir deine DVD-Sammlung und ich sag
und
dir,
ich wer, weiß, du wer du bist.
Ja, mach mir ja, gleich, genau. Mach mir gleich. Willst du es jetzt machen, damit du unseren Hörern auch sagen kannst, wer ich bin, oder?
Ich weiß, wer du bist, aber ja, wir können das gerne
publizieren. Zu Elsholz, deswegen habe ich da jetzt vorhin mal kurz unterbrechen müssen, weil bei ihm ist es ja so, er ist 2016 verstorben, aber natürlich seine Schauspieler gab es halt eben weiter, Tom Hanks, Bill Murray, wie sie alle heißen. Und er wurde dann tatsächlich später, also er wurde ersetzt, natürlich musste er ja, weil er verstorben war. Und ich finde das unfassbar, wie gut der neue Sprecher das macht. Und das ist der nächste, den ich jetzt für euch habe. Schauen wir mal, ob ihr ihn erkennt.
Nein, Sir, die haben die Vorhänge zugezogen. Einheiten 17 und 18 sind unterwegs. Gehen Sie weg da, weg da! Und? Sitzen die Fesseln fest? Gut. Dann geh jetzt wieder hinauf. Warte in deinem Zimmer, bis ich dich wieder rufe. Und?
Ist es der auch Deadpool spricht?
Nein. Nein.
Ja, verdammt. Okay.
Braucht er noch ein anderes Beispiel?
Ich glaube, ich hab's. Ich vermute, okay. Es ist der Sprecher von Bradley Cooper.
Das kann sein. Warte mal, das habe ich jetzt nicht. Das steht aber nicht hier. Nee, das steht nicht hier bei seiner Referenz. Das
dann
wird ja
noch
immer noch hier.
Anderes.
Ich mach mal den da. Ein Werbespot.
Intelligente Technologien im neuen Design. Der neue Nissan X-Trail.
Wolverine.
Ah, ja,
da ist er.
Sagen.
Das ist er, Hugh Jackman.
Ja. Aber was hat er noch gemacht?
Denn dann hat er noch gemacht Thomas Jane, Robert Carlyle, Woody Harrelson, Jason Statham, Vincent Cassel und Jack Davenport. Und vor allem halt Hugh Jackman.
Ja.
Und er ist aber halt jetzt auch der neue Sprecher für Bill Murray und Tom Hanks. Und jetzt pass auf. Jetzt, also Bill ich höre da sofort Wolverine, wie jetzt du auch, ne?
Ja.
Hugh Jackman.
Ja.
Aber wenn du jetzt ihn als Tom Hanks hörst, und wir hatten gerade Elsholz gehört, wie er Tom Hanks gesprochen hat. Das ist jetzt mindblowing, finde ich. Pass auf, sobald es geladen hat, geht's los.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herbst in Sat.1 wird ganz großes Kino. Richtig erkannt, das sind sie, die Herbst-Highlights in Sat.1.
Unglaublich, oder?
Einfach nur eine älter gewordene Version.
Ja,
aber wie gut er den Elsholz einfach trifft.
Bisschen Gänsehaut gerade.
Ja, das ist schon, also Thomas Nero Wolf. Der gute Mann.
Da schwingt halt so viel mit irgendwie, ne? Also,
ja, wenn
Wahnsinn.
Ich weiß nicht, was es für ein Film war mit Tom Hanks, aber als ich den Film gesehen habe, so einen älteren Typen in so einem Haus wohnen, in einer Garage bei den Nachbarn irgendwie, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich diesen Film geschaut und mir gedacht, ich kann mich noch nicht mit dieser Stimme so anfreunden. Und dann habe ich es irgendwie technisch betrachtet und dachte so, es passt total gut. Es passt hervorragend. Mhm. Aber was willst du machen? Musst dich halt umgewöhnen. Ja. Hugh Jackman übrigens noch, kleine Anekdote. Also ich kenne ihn nicht, nee, keine Sorge. Aber es gibt irgendwo in den Weiten des Internets, kann man mal bei YouTube und so suchen, Hugh Jackman Studio Preparation oder irgend sowas. Er musste ja den Wolverine, da gibt es eine Szene, da rennt er so durch den Wald, ist total angestrengt, da muss er so springen und so weiter und so fort. Das kannst du ja im Wald schlecht mikrofonieren, sondern dieses Gebrülle und Gehüpfe wird nachsynchronisiert und das hat er selber gemacht. Wie lustig. Er in dem Moment im Studio steht, sich selbst aufpeitscht, rumschreit und hier die Maschine macht, was das mit sich bringt im Studio, dass es sich so anhört, wie es sich damals angefühlt hat.
Ja.
Unfassbar witzig. Also wer da mal Bock drauf hat, diese Szene mal suchen, die macht unheimlich Spaß.
Das
und man sieht,
gesehen,
was das für eine Arbeit ist, sowas zu tun.
Ja, klar. Du kannst ja halt die ganzen Sounds nicht nachmachen, indem du einfach nur da lässig im Hocker sitzt oder so. Ne?
Ja, also total peinlich sind die sogenannten Reacts, die du aufnehmen musst. Bei Spielen ganz oft. Oder wenn du angeschossen wirst als Figur, dann musst du
das hatten wir letzte Woche mit dem Säureangriff.
Das muss auf unterschiedliche Arten und Weisen wehtun. Ja, du musst dir ja vorstellen, okay, dir platzt gerade irgendwie, keine Ahnung, ein Messer in die Niere oder dir fällt ein Finger ab. Das tut ja unterschiedlich weh. Das weißt du wahrscheinlich
das
nur
tut
nicht.
Unterschiedlich
weh. Und unser Trainer, der Manuel Francescon, ist eine der Hauptstimmen bei Call of Duty bei dem Spiel. Und er ist so der Typ, der immer schreit: Raketenwerfer von links, Achtung da vorne, Infanterie kommt rein und so weiter. Er stirbt aber auch oft genug. Und dann hat er gesagt: Glaubt euch mal nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen, zu denken, es sei einfach 8 Stunden zu sterben im Studio.
Ja.
Das glaube ich.
Da schwitzt du.
Das natürlich.
Unfassbar.
Ja, natürlich.
Das ist eine Anstrengung, diese Geräusche authentisch rüberzubringen.
Ja, ja. Und dann stundenlang teilweise.
Ja, ja,
vor allem spielst du das ja auch. Du bist ja die ganze Zeit in der Situation vom Kopf her.
Ja.
Das ist ja halt auch, wie du schon sagst, du kommst dann nach Hause und dann bist du halt nett Da bist du Gaga. Da,
fix und alle,
ja, ja klar. Weil du gerade jetzt 8 Stunden lang Krieg gespielt hast im Kopf.
Ja, ja, ja.
Das ist irgendwie.
Aber zum Thema neue Stimme, wo du gerade sagst, der Tom Hanks hast du erstmal nicht. Also B, ich habe die neuen Stimmen jetzt quasi in den neuen Ghostbusters-Filmen zum ersten Mal wahrgenommen. Da hast du ja Dan Aykroyd und Bill Murray, ja, Danneberg und Elsholz sind beide nicht mehr. Und dann hatten sie eben Thomas Nero Wolf als Bill Murray, den habe ich sofort angenommen, weil, wie wir gerade gehört haben, der halt so einen guten Elsholz macht. Und Aykroyd hat jetzt Bernd Egger als neuen Sprecher, den hat Stallone jetzt auch. Ich habe jetzt hier nichts dazu vorbereitet, deswegen würde ich einfach mal irgendeinen Werbespot von ihm andrücken, mal gucken, ob er die Stimme da auch trifft oder auch nicht. Das ist eine Werbung für einen Autohersteller.
Wir fliegen zum Mars. Roboter putzen unsere Wohnung.
Ja, ne?
Raketen können landen. Hunde haben Follower.
Ganz schön viel Bass in der Musik.
Kann ich mir durchaus vorstellen.
Hast du noch ein anderes?
Dass er den Dan Aykroyd spricht. Jetzt habe ich es zugemacht. Oh, ich habe jetzt den.
Schade.
Den nächsten Sprecher für euch. Und hier bin ich jetzt gespannt, was ihr nämlich dazu sagt. Er ist tatsächlich mit der Synchronsprecherin Dasha Lehmann verheiratet, um da mal einen kleinen Hint zu geben. Und wir hören auch hier von ihm einen Werbespot.
Überraschend anders. Simply V.
Ja, Deadpool.
Genau.
Simply V. Also Ryan.
Genau, da,
Reynolds.
Das ist Dennis.
Da ist er. Da, das ist Dennis.
Den kennen wir auch.
Oh, ziemlich gut, danke. Ausgezeichnet, ja.
Erzählen Sie es.
Naja, die mögen mich auf der Arbeit.
Sie sind ein sympathischer Mann.
Wir machen eine, wie sagt man, eine Firmenfeier und sie haben mich gebeten zu helfen.
Und das Ding ist halt jetzt, dass er. Jetzt, dass Dasha Lehmann natürlich die Tochter von Manfred Lehmann ist.
Welche die Sprecherin ist von Katie Holmes.
Die Familie und ist Manfred auf TikTok Lehmann, sehr aktiv.
Manfred Lehmann ist der Sprecher von Bruce Willis.
Richtig.
Ja.
Und Dennis Schmidt-Voss, der Sprecher vom Deadpool, und sein Bruder Gerrit Schmidt-Voss ist der Sprecher von, und das finde ich faszinierend, ich glaube, das könnte fast eine eigene Rubrik sein, welcher Sprecher verschiedene Charaktere gesprochen hat, die du niemals miteinander verbinden würdest. Mhm. Gerrit Schmidt-Voss beispielsweise, Leonardo DiCaprio. Richtig. Ich glaube, das ist die absolut prägnanteste Stimme von allen. Aber habt ihr eine Idee, welche Stimme, mit der man nicht rechnet, auch von ihm oder welche Figur er gesprochen hat?
Wenn ich es höre, hast du was zum Abspielen?
Da gucken wir doch mal gerade, dass ich den auch
weil
mal
ich
finde.
Ich muss das hören, weil sonst kann ich mir das nicht vorstellen.
Die Frage, wie man ihn spricht, gerne.
Weil ich habe auch Leonardo DiCaprio nicht im Ohr gerade.
Also soll ich es verraten?
Stimme. Nein, ja, warte mal. Ich suche mal drauf. Schnell und dann.
Aber auch da witzig, das ist halt eine komplette Sprechfamilie. Ne?
Ja,
also
ja, genau.
Der Vater und die Tochter ist dann mit dem verheiratet. Und dann ist es ja, die, was ich vorhin gesagt habe, das war so ein bisschen ketzerisch, aber jetzt auch nicht ganz so böse gemeint, aber die Tochter vom Dennis Schmidt-Voss, die hat die Peach gesprochen in dem Mario-Film.
Mhm.
Wo ich dachte, ja, kann man machen. So,
also kann man aber
ist, und das ist das, worüber andere Menschen sich im Netz halt einfach ultra mokieren. Ich meine, ist jetzt nicht mein Hauptjob, ja. Wenn ich Jobs bekomme darin, dann ist das schön. Bin zwar Freelancer all in all, aber mir tut es jetzt unterm Strich nicht ganz so weh, wenn ich jetzt keine Filmrolle spreche, sondern einer sagt so, wie der Tobi hier für einen guten Zweck, und dann habe ich auch Bock drauf und mache das auch. Oder wenn einer sagt, so wie neulich für die Honigkuchenpferde, ja, so eine Kinderband bei Kika, da habe ich halt die Ansprache gemacht für irgendwie, ich weiß gar nicht, wo es ausgestrahlt wurde. Also die Honigkuchenpferde, die Musik jetzt überall bei Amazon Music, Spotify und wo es sonst so Musik gibt. Das ist so Kleinkram, der ultra viel Spaß macht.
Ja.
So, und diese Menschen, die aber davon leben wollen und sich etablieren, sagen halt, ja, wieso holen die dann jetzt die Tochter rein und dies und jenes. Ja, den Frust kann ich zum Teil verstehen.
Ich kann das auch verstehen. Ich habe die über TikTok halt gesehen, die Familie macht unfassbar viele Videos und Kram und so von wegen, ey, ich bin die Stimme von da-da-da-da-da und meine Frau ist die Stimme, weißt du, also die machen dann halt ihre Stimmen danach.
Die finden
danach
das witzig.
Und finden das witzig und machen du kannst über TikTok einen Haufen Geld verdienen. Also wenn du halt genug Reichweite und Klicks und Views hast, dann kriegst du da ordentlich Schotter mit.
Aber du kannst, glaub, da können sich daheim am Küchentisch, können sich die ganze Zeit Deadpool und Katie Holmes
machen dann so Witze, dass sie dann sich so unterhalten und so.
Aber auch der Sven Plate, der Sprecher von Bugs Bunny, ist ja auch schwer aktiv mit seinen Videos,
wo er
immer andere Synchronsprecher zeigt.
Er war, glaube ich, auch irgendwie mit dieser Familie dann auch da zusammen und haben dann auch
Kontamination betrieben.
Ich wollte gerade genau das sagen. Ne, die haben halt so ihre Channels promoted, ne, indem sie Videos miteinander machen und so ein Kram.
Also wir hören
halt so
Gerrit Schmidt-Voss, den Bruder vom eben gehörten Dennis Schmidt-Voss, Sprecher von DiCaprio.
Blümlein, hübsch und fein, hell aufgeblüht im Sonnenschein. Er war ein junger Schmetterling, der selig an der Blume hing. Oft kam ein Bienlein mit Gebrumm und nascht und säuselt da herum.
Hat man jetzt nicht sonderlich erkannt, ne?
Nee, also Leonardo DiCaprio kann ich erahnen. Ja,
vielleicht haben wir hier
aber
noch einen.
Ich hab sofort,
Papaya saß,
warte mal.
Den Kopf noch immer in die Hände gesunken.
Da schon eher. Aber da ist seine Stimme nicht verstellt.
Ich habe an, wie hieß dieses, wo, dieser eine Film, wo der eine Mensch so 100 Persönlichkeiten hatte.
Ja,
und
jemanden
eigentlich Split. Genau, diesen Schauspieler hatte ich irgendwie im Kopf, aber der hat, glaube ich, eine ganz andere Stimme.
Der Dave, McAvoy.
McAvoy.
Der auch den Professor X gespielt hat in den neueren X-Men-Filmen.
Nee, weil der hat auch den jungen Xavier gespielt.
Hab ich gerade gesagt, ja.
Ja.
Der McAvoy auf jeden Fall. Es kann sein, dass er den auch spielt, aber ich zeig dir jetzt nochmal einen Ausschnitt von DiCaprio.
Weißt du, Ruth, ich habe nachgedacht.
Ja.
Worüber denn?
Der junge DiCaprio.
Ja.
Du weißt, dass ich dich liebe.
Na, ich liebe dich doch auch.
Aus A Million Ways to Die in the Best.
Sehr lange Zeit zusammen. Was würdest du davon halten, wenn wir die Nacht miteinander verbringen?
Warte mal, A Million Ways to Die in the West, das war nicht DiCaprio, das war Seth MacFarlane. Also spricht er den auch. Aber jetzt das, worauf der Dave hinaus will, glaube ich, das wäre das hier.
Ich habe unsere Lüge analysiert und ich glaube, wir laufen Gefahr, dass Penny sie in Kürze
genau.
Ganz einfach.
Das ist
okay.
Er.
Also ich dachte jetzt, du kommst mit irgendeinem Anime-Figürchen um die Ecke oder
die
sowas.
Die erkennst du sowieso kaum.
Ja.
Ja, aber für mich war das so ein, boah, krass. Ich hätte niemals darüber nachgedacht, dass Leo DiCaprio und Sheldon Cooper dieselbe Stimme. Also
ich denke ausschließlich über sowas nach.
Ich hätte das auch nicht gemerkt, um ehrlich zu sein. Aber ich hätte auch Leonardo DiCaprio am Anfang nicht erkannt. Also der alte Leonardo.
Ja, das war aber, glaube ich, wirklich Seth MacFarlane, den er hier gesprochen hat. Das war nicht DiCaprio, aber er spricht ähnlich. Also,
Wahnsinn.
Ne? Aber bleiben wir nochmal bei seinem Bruder, dem Dennis Schmidt-Voss. Ich denke mal, dass der Gerrit auch, die kommen aus Aschebesch, also Aschaffenburg.
Echt?
Ne, habe ich rausgefunden. Und der Dennis Schmidt-Voss, der spricht Ryan Reynolds, ja. Chris Evans, also Captain America.
Ja,
und
das klingt auch sehr ähnlich.
Der hat seit 2022, hat er quasi von Danneberg Terence Hill übernommen.
Ach.
Und was ich noch viel spannender finde, seit 2007 ist er der Nachfolger von Randolph Kronberg als Eddie Murphy.
Oh!
Ich habe jetzt von Voss kein Eddie Murphy Beispiel, aber in dem Zusammenhang sind wir auch ein bisschen ins Reminiszieren gekommen gestern und dann haben wir uns einfach mal den Randolph Kronberg ein bisschen angehört, weil der nicht nur als Eddie Murphy in meiner Kindheit stark vertreten war, sondern auch als Dr. McCoy, sprich Pille von Raumschiff Enterprise, wo ich ihn überhaupt gar nicht, die zwei hätte ich nämlich nicht zusammengebracht.
Ne? Ihr guckt mich gerade so an, ich bin Star Wars Fan.
Das macht doch gar nichts.
Ich war nie ein Trekkie.
Nee, macht doch gar
nichts.
Ich bin einfach beides, ja. Aber er hat halt eben Dr. McCoy gesprochen und da klingt er so ganz anders halt einfach als Eddie Murphy. Aber ganz klassisch natürlich sein Eddie Murphy hier, den...
Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Oder immer noch? Oder war Ostern gestern, ihr Schwestern? Ihr denkt wohl, ich bin crazy. Aber das bin nicht ich, sondern die Crazy Days bei Wagner. Völlig verrückte Preise. Action auf allen Etagen. Und dazu...
Das ist unglaublich.
Ist das nicht anstrengend? Also,
ja, doch, natürlich. Ich habe auch mal irgendwo gehört, das wäre tatsächlich nur, er wäre bei der ersten Synchro von einem Eddie Murphy-Film ein bisschen krank gewesen und ihm ist die Stimme immer so weggeknickt. Und dann haben die aber gesagt, das ist geil, macht es so. Und seitdem musste er das so machen.
Wir hatten in der Ausbildung eine Szene aus Shrek, in der wir den Esel synchronisieren mussten.
Und da hat er ja auch gemacht zu seinem Tod. Ja.
Das war eine Herausforderung vom Allerfeinsten, ja.
Yeah.
Die Geschwindigkeit.
Yeah.
Du siehst ja, der Esel, der springt dann vor Shrek so hoch und macht so eine Bewegung.
Yeah.
Und das musst du ja alles mitnehmen.
Mhm.
Ich glaube irgendwie, ich habe 8 oder 10 Takes mindestens gebraucht, um überhaupt mal zu raffen, wie schnell und was man da...
Kannst du uns mal den Esel machen?
Ja, mach doch mal.
Also, Abriba, bist du? Hey Shrek, was ist hier eigentlich los? Hey, wir müssen hier gleich weiter. Die Kutsche hält an.
Auch nicht schlecht.
Schön.
Ja.
So, irgendwie. In dem
halt,
also so
und dann noch viel hektischer.
Kronberg war ja als notorischer Schnellsprecher bekannt tatsächlich auch.
Der Blick, der war
der Blick dabei. Da siehst du, dann, wie du das spielen musst, damit du das rüberbringst.
Das Gesichtsgulasch im Studio ist der absolute Knaller. Ja, also so von den Leuten, die halt traurig werden, wo du dann halt denkst, okay, kann ich dir helfen? Nein, das ist der nächste Take, lass mich in Ruhe. Oder die Leute, die halt vollkommen durchdrehen. Wir hatten auch eine Blade-Szene damals, Ryan Reynolds gefesselt auf dem Stuhl und so, und der wird ja erst gewürgt. So, das heißt, was machst du dann da? Du stehst da und sagst, ihr müsst mich loslassen.
Und wirkst dich selber,
dann hältst du dir selbst die Kehle zu, und damit du das irgendwie tonal rüberbekommst.
Ja. Also macht nur
verrückt.
Sinn. Aber wenn ihr noch kurz was zu Kronberg wissen wollt, da habe ich dann mal ein bisschen eine Recherche gemacht. Also seit 1982 synchronisierte Eddie Murphy in der Actionkomödie Nur 48 Stunden. Und der Synchronregisseur Jürgen Clausen besetzte ihn, nachdem Kronberg im Münchner Künstlerlokal Simpel sein Talent im Schnellsprechen unter Beweis gestellt hatte. Ne? Aufgrund seiner Fähigkeit, seine sonst tiefe und reifer klingende Stimme, wie bei Dr. McCoy zum Beispiel dann, zu überdrehen und sich Murphys schnellem Redefluss anzupassen, blieb Kronberg bis zu seinem Tod 2007 dessen deutscher Stammsprecher und prägte so im deutschsprachigen Raum das Image des Komikers. Er synchronisierte Murphy in einem Zeitraum von 25 Jahren in mehr als 30 Kinoproduktionen und zuletzt in der Slapstick-Komödie Norbit, die, glaube ich, auch hier bei uns im Regal steht. Und auf einer Star Trek Convention 2003 hat er dann in einem Interview gesagt, dass ihn die Arbeit an Murphy-Filmen nicht mehr so viel Spaß macht. Und er hat es damit begründet, dass er sich mit Murphy in seinen neueren Filmen nicht mehr wirklich identifizieren könnte und beklagte, es wird von Jahr zu Jahr mehr. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde seine Filme auch meistens nicht mehr sehr gut. Die ersten, Glücksritter und 48 Stunden, das waren schöne Filme. Der erste Beverly Hills Cop auch noch. Aber was danach... Axel Foley. Mit dem legendären Spruch, auch Kronberg gesagt, so als er von den Polizisten erwischt wird beim Spionieren, so, wollt ihr Jungs einen bröseln? Ich glaube, ich habe ein Bier oder so im Kofferraum. Oh, fand ich das mit dem, wollen wir einen bröseln, fand ich so geil.
Ich habe jetzt kurz gedacht, du fängst an Keyboard zu spielen, diesen
Genau, und dann zusätzlich kam hinzu, dass er durch sein fortschreitendes Alter zunehmend anstrengender und mühsamer sei, seine Stimme für die Synchronisation Murphys zu verstellen und die entsprechende Charge zu generieren. Gut, und das macht mittlerweile auch der Dennis Schmidt-Voss, und den haben wir ja, glaube ich, auch gesehen in Prinz von Zamunda 2 und Beverly Hills Cop 4, und da hat er das eigentlich auch super gemacht.
Ja, aber ich glaube, der legt sich da nicht so sehr in diese Stimmbrüche rein, glaube ich. Nee, was natürlich unfassbar anstrengend ist.
Also
kann ich verstehen.
Sämtliche auch gekünstelten Stimmen und Facetten einer Stimme müssen natürlich so für dich selbst ausgelegt sein, dass du damit stundenlang auch arbeiten kannst. Ja. Du sollst dich ja nicht kaputt machen. Ja. Also ihr als Sänger kennt es ja auch, einmal drüber, ne? Und dann hast du eine Woche oder zwei was davon. Mhm. Und das kannst du im Studio bei auch gerade knappen Produktionen, wenn es heißt, wir haben nur heute und morgen zum Aufnehmen, kannst du ja nicht leisten.
Ja. Ne? Ja. Und gerade diese Eddie Murphy-Geschichte, die stelle ich mir mega anstrengend vor.
Ja, weil er die ganze Zeit halt auch, also der verstellt ja schon seine Stimme die ganze Zeit und dann kommen diese Brüche dann auch mit rein. Ja. Das ist halt so straining für die Stimme.
Ja.
Aber weil du vorhin Anime gesagt hast, die meisten der Profis, die wir heute in großen Produktionen hören, haben irgendwann mal in einem Anime mitgemacht.
Mhm.
Also ich glaube fast.
Ja. War das der Beginn oder einfach, also... Ist das so ein Sprungbrett, dass man sagt, man macht erst Anime und dann kommt man zu Hollywood-Filmen oder?
Die Zeiten andersrum? Waren einfach anders, glaube ich, irgendwie so die Entwicklung da rein. Ich glaube, fast jeder hat mal irgendwie ein Pokémon gesprochen, gibt ja auch genug davon.
Oder und wer hat Pikachu gesprochen?
Pika natürlich.
Was?
Pika.
Nicht wie, was hat er gesagt, sondern wer hat Pikachu gesprochen?
Ich kann's dir nicht
das
sagen.
War die Sprecherin von Lisa Simpson.
Ah,
da siehst du, so, da kommt doch wieder alles zusammen. Christian Tramitz, ja, wir kennen ihn alle, hat ja damals den Colt gesprochen bei den Saber Riders.
Ja.
So, das war so mitunter einer seiner ersten Dinge. Und Christian Tramitz ist ja nicht nur hervorragender Comedian, ja, aus der Bully-Parade damals und Schauspieler, sondern er ist einer der für mich technisch begehrtesten Synchronsprecher, Schauspieler überhaupt in Deutschland.
Echt?
Sind auch super viele. Also, How I Met Your Mother. Und so, liebe Kinder, haben sich eure Eltern kennengelernt.
Die Erzählerstimme.
Die Erzähler, das ist Christian Tramitz.
Oder Austin Powers hat er Nummer 1 gesprochen. Und Rick Cavanian hat Mike Myers als Austin Powers gesprochen.
Oder den Papa von Findet Nemo, ist ja auch Christian Tramitz.
Auch Tramitz, ja.
So, lauter diese
Dinge. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, tatsächlich.
Wir haben super talentierte Leute hier.
Ja. Krass,
das hatte ich gar nicht. Im Kanu des Manitou hat er mich nicht so jetzt überzeugt. Aber als Sprecher ganz groß.
Den muss ich nachholen.
Ich mag halt seine Stimme doch sehr gern.
Ja, also mich hat der erste Film genauso, also der zweite genauso enttäuscht wie der erste tatsächlich. Und ich kann ja wirklich über jeden Schiss lachen, aber darüber irgendwie nicht. Obwohl ich riesen Bully-Parade-Fan war. Und der Bully-Parade, der Film, lief ja auch im Kino. Da habe ich Träne gefurzt dabei.
Echt?
Ja,
da war ich. Also ich kann ja grundsätzlich über nichts wirklich lachen, aber ich finde es dann sehr unterhaltsam.
Aber
intrinsisch macht mich das doch ein bisschen froh, das dann zu gucken.
Siehst du, das ist doch die Hauptsache. Ja. Jetzt wollte ich natürlich, also Lisa Simpson, Sabine Bohlmann, die wollte ich jetzt gerne auch nochmal ganz kurz hören, bevor wir zu meinem letzten Sprecher kommen. Aber von ihr habe ich jetzt hier in dieser Datenbank nichts. Warte nochmal, Sabine, erzählt euch mal.
Wir haben aber auch mal so eine, was war das, eine YouTube-Sendung geguckt, wo auch Synchronsprechstimmen da vertreten waren. Und da ging es um Disney. Und da hat man dann gesehen, dass zum Beispiel die Leute, die sprechen, nicht unbedingt die sind, die auch die Songs singen. Obwohl viele Sprecher da auch Sänger sind, ausgebildete Sänger. Und wie kommt's, dass sie nicht beides machen? Und warum ist das dann so? Also ich finde das interessant. Weil du hast ja die Leute dann vor Ort. Die könnten ja eigentlich auch beides machen, wenn sie, ja.
Das kommt natürlich drauf an, ob die das in der gleichen Güteklasse können, wie die Figur, die das Original vorgibt. Und meistens kommt das aus Amerika, weil die Hauptproduktion dann von dort kommt. Und ja, wenn ich jetzt eine Sprechstimme von einer Elsa nehme,
ja,
und die dann halt auch so ein Let It Go-Ding, was ja unfassbar schwer zu singen ist, ja, selbst für eine ausgebildete Sängerin,
ja,
die sind meistens nicht so gut, dass sie beides auf einer gleichen Qualität abliefern, okay, können. Also das ist meine Meinung, also da, ja, gehe ich von aus. Ich weiß jetzt nicht, warum so entschieden wird,
ja,
aber ich kann es mir nur so vorstellen. Ja.
Da war es irgendwie ganz komisch, da war nämlich eine dabei, ich erinnere mich aber nicht mehr so zu 100%, die hat den Song von Pocahontas gesungen, hat aber Pocahontas nicht gesprochen, sondern dann eine andere Disney-Figur gesprochen. Da dachte ich so, hä, die kann doch beides, warum macht sie nicht einfach beides?
Das ist,
weil es ja naheliegend ist irgendwo, ne? Aber
wie vorhin, bei der Tatsache, dass eine andere Stimme sich plötzlich entschieden wird, weil sie vermeintlich, ja, besser passt, ist, okay, es einfach eine Sache des Verlags oder der Regie zu sagen, ja, dass die Stimme passt jetzt nicht auf diesen Charakter zum Singen zum Beispiel. König der Löwen, den Timon, der hat ja auch gesprochen und, ja, gesungen.
Genau, Ilja Richter, aber der kann's auch.
Ja,
weil manche können es halt einfach nicht und da singt dann jemand anders. Jetzt habe ich von Sabine Bohlmann was gefunden, wenn ich jetzt nicht zu grob euer, ja, Gespräch unterbreche.
Nö. Alles gut. Nö.
Also das war jetzt die Dame von Lisa Simpson und Pikachu unter anderem.
Dad, wir wollen hier doch Fernsehen.
Also alles, was ich als Hörprobe gefunden habe.
Ja,
aber
man hört,
ne,
dass das die Lisa ist.
Nee, das ist als Jenny Kelly in Hey Dad.
Das hört sich trotzdem an wie Lisa.
Ja.
Ja, das ist halt ihre Stimme und sie hat einfach Pikachu gesprochen. Einen Sprecher habe ich jetzt noch für euch von meinen Lieblingssprechern, die ich ausgesucht habe. Und da würde mich ja interessieren, ob ihr den erkennt. Auch ganz großartig.
Hören Sie gut zu. Wenn Sie Elektroingenieur, Informatiker oder Mathematiker, ja, im Automobilbereich sind, müssen Sie das Projekt Die besten Ingenieure kennen. Die besten Ingenieure wurden von einem der großen Automobilzulieferer dieser Welt gestartet, um hier bei uns in Deutschland mit hochqualifizierten Entwicklern und Führungskräften die elektronische Zukunft des Automobils zu schaffen.
Ja, der spricht ganz, ganz viel Werbung für Automobilbranche. Und
auch leider
schon 2013
verstorben.
Ich habe irgendwie so einen Italiener im Kopf. Ist es doch nie Di Vito? Nee, keine Ahnung. Das ist irgend so ein bekannter, ich komme nicht auf den Namen. Ah, Der bei Jimmy Kimmel da, ja, diesen Telefonsketch gemacht, ja, hatte, wo er einen Trump platt gemacht hat. Robert De Niro.
Ja. Unter anderem.
Ja.
Aber auch Robert Redford.
Okay.
Anthony Hopkins.
Gut, das sind so Leute, die ich.
Hopkins in Schweigen der, ja, Lämmer oder bei Thor halt.
Never
Und
seen.
Vor allem ganz, ganz, ganz große Kindheitsgeschichte bei mir. Captain Jean-Luc Picard.
Ja, natürlich. Ja? Es hat geklingelt, aber ich hatte direkt halt den Robert De Niro in my head.
Wobei Picard zwei Sprecher hatte in der Serie, ja, aber in den Filmen hat er ihn gesprochen.
Spannend.
Und in der Serie hat er, glaube ich, ja, in der ersten oder letzten Staffel einen anderen gehabt, der dann aber auch ihn jetzt in der neuen Serie wieder gesprochen hat und in den Videospielen. Ist auch egal, auf jeden Fall Rolf Schult.
Interessant finde ich, dass du nicht noch welche noch Sprecher von Bob's Burger mit reingepackt hast.
Ja, ich habe mich, so halt, mega ich hab mich jetzt für, ja, aber da, das sind ja, das sind ja keine Synchronsprecher, so, das sind ja die Originalschauspieler. Bob's Burger auf Deutsch haben wir ja nicht.
Ja, stimmt. Ne?
Ach, aber jetzt gut, zum Rolf Schult nochmal Thema Vetternwirtschaft wieder. Ja, sein Sohn Christian Schult hat die gleiche angenehme Stimme und ich glaube, der hat auch viele von seinen Rollen übernommen.
Ja, liegt ja dann nah. Also ich meine, Vetternwirtschaft hin oder her. Wenn so eine Stimme ausfällt und du kannst sie adäquat nachbesetzen, ich bin mir jetzt nicht, ja, sicher, wie es war, bei Mandalorian gab es eine Szene, in der Luke Skywalker wieder auftaucht. Und sie haben den alten Luke Skywalker mit CGI drauf projiziert, aber die deutsche Synchro wurde vom Sohn des Sprechers übernommen. Ich weiß nicht, ob er ich weiß nicht, ob er gestorben ist oder ob er einfach irgendwie krank war und nicht konnte. Aber meiner Info nach hat das der Sohn übernommen. Völlig authentisch. Dann funktioniert sowas.
Hans-Georg Panzak ist die deutsche Stimme von Luke Skywalker und weiterhin auch der offizielle Synchronsprecher. Obwohl es in neueren Produktionen andere Sprecher gab. Das ist die einzige Info, die ich jetzt auf die Schnelle finden kann.
Okay. Irgendwo habe ich gelesen, dass wohl sein Sohn da einmal irgendwie übernommen hat, aber gut.
Lustig ist, wir gucken halt auch so viel im O-Ton. Und dann kann ich nicht mehr auseinander, also ich kann nicht mehr differenzieren, habe ich es jetzt auf Englisch oder auf Deutsch geguckt. Deswegen war ich jetzt auch wegen diesem Bob's Burger so verwirrt. Ja, aber wir gucken das tatsächlich immer im O-Ton,
Finde ich jetzt nur The Ben Skywalker, aber ist nichts.
Also O-Ton ist ja auch so eine Philosophiegeschichte. Wir hatten das bei...
ganz kurz, bevor wir in den O-Ton abgehen. Sorry, jetzt habe ich nur den Sohn vom Ralf Schuldt, den Christian Schuldt, nochmal schnell rausgesucht.
Oh ja.
Den wir jetzt hier mal hören können, ob wir uns als Anthony Hopkins vorstellen können.
Im Mai 2006 startete ein einzigartiges Projekt.
Okay, wow.
Mit der Gesund-Durch-Initiative wurden für Millionen Haushalte in Deutschland regionale Informationen zur Gesundheit...
Klingt wie sein Vater.
Ja, ich wollte gerade sagen, Hammer. Das klingt doch genauso.
Vier Räder, ein Lenkrad, das Auto.
Das Auto. Ja, krass, gell?
Ja, krass. Das
ist Wahnsinn. Wow.
Ja,
okay. Dann liegt ja sowas nah.
Ja, absolut.
Ja, gut, okay. Da die Stimme seines Papas geerbt. Krass. Ja, aber zurück zum O-Ton.
Ja, bitte.
Ich kriege das meistens gar nicht mehr mit, ob ich jetzt, also auch während ich einen Film gucke, muss ich manchmal überlegen, gucke ich das gerade auf Englisch oder irgendwie auf Deutsch. Ich mag O-Ton total gerne, weil ich denke, so wie es im O-Ton ist, so war es ursprünglich mal gedacht. Mhm. So. Und ich gucke mir es auch dann im Nachgang auch manchmal ganz gerne dann auch nochmal auf deutsche Synchro an. Aber so, wenn ich es in O-Ton verstehe, gucke ich es mir gerne auch in O-Ton an.
Du sprichst ja gut Englisch. Ja, also da sind
ich verstehe gut Englisch, ob ich gut Englisch spreche.
Sie hört gut, ja. Also wir haben das bei Ted Lasso gemacht. Ja, ich hab auf Deutsch komplett durchgeschaut und auf Englisch mal so ein paar Folgen nachgeholt, wo ja sehr unterschiedliche Charaktere mitmachen. Ich weiß nicht, wer Ted Lasso gesehen hat, der Trainer, der eigentlich American Football Trainer ist, der aus Amerika nach England geholt wird, um dort eine Fußballmannschaft zu trainieren.
Nee. Okay.
Mit der Absicht, diesen Verein eigentlich zu ruinieren, weil er keine Ahnung von Fußball hat. Aber es ist verstrickt. Jetzt hast du eigentlich diesen Ami mit einem Texas-Dialekt in England stehen, der dann mit diesen mit den British-English-Leuten da sich auseinandersetzen muss.
Verstehst du gar nicht. Das macht aber den Charme aus.
So, und dann ist noch ein spanischer Spieler dabei und so weiter. So, und die wurden auf Deutsch natürlich mit Hochdeutsch synchronisiert, außer der Spanier, der hat jetzt ein bisschen Fußball ist unser Leben-Dialekt, ne? Aber der Rest ist halt einfach nur Deutsch. Wenn du es auf Englisch schaust, kommen die ganzen Witze und diese eigentlichen Facetten der Unterschiedlichkeit zwischen diesem Texaner und den Engländern viel, viel besser rüber oder halt ganz anders, wie du sagst, wie es halt ursprünglich mal gedacht war. Aber ja, wir müssen.
Da wundert es mich aber, dass die nicht einfach einen anderen Dialekt für ihn dann genommen haben. Ob sie halt einen hessischen oder einen Ossi-Dialekt oder so einen holländischen Dialekt.
Da habe ich auch gerade gedacht, wenn du jetzt halt, keine Ahnung, sagen wir mal, ein Ostfriese jetzt nach Österreich geschickt hättest oder so, ne?
Ja, weil, wie du ja schon sagst, Texas und Großbritannien, da merkst du allein schon durch den Dialekt, dass da ein Unterschied ist. Und das macht's ja aus. Und wenn du halt aber das in der Sprache nicht hörst bei der Übersetzung, dann ist es irgendwie schwierig zu.
Das ist der Hauptgag der Show dann.
Genau, das ist ja der Plot.
In unserem deutschen Ohr ist das schräg, wenn da plötzlich irgendwie. Ja, moin! Kommen Sie mal rechtzeitig auf den Fußballplatz zum Training, ne? So, das nimmst du ja nicht ernst in dieser Szene.
Und dann kommt die Antwort so, Pifki, was willst du für mich, sag mal.
Aber auf der anderen Seite, im Englischen ist es ja genauso. Also wenn jetzt die Briten britisch babbeln und der Texaner sein Kaugummi-Kauen rausholt, das hat ja auch so eine Komik.
Wenn der dann sagt, we're gonna start training tomorrow at 800.
Ja, du könntest aber mit diesem Dialekt auch wieder keinen Bridgerton abfilmen.
What he said?
Nein, natürlich nicht.
Das funktioniert ja auch nicht.
Nee, aber das ist ja jetzt für den Film oder die Serie ist das ja halt
authentisch
der
dann.
Plot
genau.
des Ganzen. Du nimmst ja eigentlich schon was Essentielles raus dadurch.
Ja.
Weil du ja nicht die ganze Zeit drüber nachdenkst, oh, der ist ja mit Texaner, ne?
Und da merkst du mal, was wir Menschen für feinfühlige Wesen sind.
Ja.
Ist mein Mikrofon abgestürzt, weil ich zu weit weg war?
Nein.
Ich hab dich wunderbar gehört,
ja.
Müssen wir deinen Kopfhörer noch ein bisschen lauter machen. Ja, aber bei mir ist es so, ich gucke halt gerne Dinge, die ich von früher kenne, gucke ich tatsächlich gerne auf Deutsch, auch wenn ich manchmal dann auch umschalte und denke, ich will es jetzt einfach mal hören, weil ich es schon auswendig kann auf Deutsch. Aber Dinge, die ich jetzt noch nicht kenne, wir bleiben mal bei den Animationsfilmen, die wir gerade durchschauen von so einer großen Maus Corporation. Da sind also diese ganzen Klassiker, die du früher immer geguckt hast, die guckst du dann auf Deutsch. Da schalte ich dann nur um, wenn sie singen, weil ich nach wie vor finde, dass die deutschen Disney-Texte, die gehen einfach nicht. Das kann ich mir nicht anhören.
Ja. Kann ich auch nicht.
Aber bei den, guck mal, du hättest zum Beispiel bei Hercules, wir hätten Anna-El Solz als Hades verpasst.
Ja.
Dafür hätten wir, also ich hätte wahnsinnig gerne Til Schweiger als Hercules verpasst, aber nicht El Solz als Hades. Man müsste so auswählen können, welcher Charakter soll welche Sprache sprechen.
Gerade diese Disney-Dinger da, die kann man ruhig auf Deutsch und Englisch mal gucken. Ja. Das tut nicht weh.
Aber die neuen, die wir noch nie gesehen haben, die gucken wir tatsächlich alle auf Englisch. Ne?
Ja, generell gucken wir alles auf Englisch. Es gibt wirklich sehr wenig, was wir auf Deutsch gucken, weil wir es nicht verstehen, weil entweder nur Genuschel ist und laute Musik im Hintergrund, wo man echt nichts raushören kann. Da haben irgendwie, ich glaube, die englischen Produktionen haben da ein bisschen Probleme damit, dass die Musik immer brachial laut ist und das Gebabbel viel zu leise.
Ja, weil das eine andere Technik ist. Wenn du im Englischen O-Ton aufnimmst, wie in Deutschland bei GZSZ oder sonst wo, dann rennen die ja da in ihren Szenen rum und haben diese Würstchenmikrofone über sich und nehmen dann aus der Szene auf. Die deutsche Nachproduktion in Synchro ist ja immer hier auf hochqualitativen Mikrofon direkt
rein. Im abgedichteten Studio.
Und wird nachgemischt. Also von daher hast du da natürlich einen ganz anderen Ton als jetzt Szene.
Ja. Ich sehe immer oder höre immer von englischen YouTubern, die sagen, sie können Filme mittlerweile nur noch gucken, wenn sie die Fernbedienung in der Hand haben und müssen die ganze Zeit lauter, leiser machen.
Das ist hier teilweise auch so.
Ja, die Musik,
wenn ich bei meinen Eltern bin zu Besuch und dann die mit ihrem nur Stereo-Fernseher, der hinten so einen Lautsprecher vielleicht nur dran hat oder wenn man Glück hat,
einen zweiten. Das
wäre Mono, wenn man Glück hat, einen zweiten. Ja, aber nicht richtig abgemischt und dann musst du deinen Fernseher tatsächlich auch auf Stereo runterzwingen, weil sonst diese ganzen 5.1-Effekte die Stimmen total auffressen und dann sitzen die da lauter, leiser und dann kommt die Werbung und dann ballert's dir
nochmal komplett
10 Dezibel mehr um die Ohren, dann musst du wieder runter. Also Fernsehen,
da denke ich mir, wer hat denn das durchdacht? Geworden. Weil eigentlich will man doch, dass das alles ungefähr dieselbe Lautstärke hat.
Das willst du als normale Fernsehguckerin. So, aber wenn du jetzt, sag ich mal, dir einen guten Tatort anguckst, auf einer hochqualitativen Anlage, der Surround Sound haben soll, dann bist du ja als guter GEZ-Zahler ja auch mit einem gewissen Anspruch unterwegs, zu sagen, das muss fetzen.
Ich glaube, die Werbung, die ist lauter, weil die davon ausgehen, dass man seinen Sitz verlässt, sich was zu essen holt oder pinkeln geht. Und damit man die Werbung auf dem Klo noch hört, muss es lauter sein.
Ich glaube, gehört zu haben, dass die Werbung, dass sie so laut wird, den Effekt hat, dass, solltest du vom Fernseher eingenickt sein, zur Werbung tatsächlich wach wirst. Aufgrund
ich mache bei Werbung jetzt nicht beim Fernsehen, weil das gucken wir nicht, aber bei YouTube immer, wenn Werbung kommt, mache ich den Ton einfach aus.
Ja.
Aber ich habe auch das Gefühl, bei Filmen ist das besser geworden mit den Tonproblemen zwischen Sound und Sprache. Tatsächlich. Ja. Die haben daran gearbeitet, weil das einfach weltweit sich zu sehr beschwert wird darüber. Aber ich muss ja jetzt zu meiner Schande auch eingestehen, ich habe in meinem Leben noch nie einen Tatort geguckt.
Auch nicht.
Ein Mitmusiker von uns hat.
Ja. Der vielleicht auch bald herkommt.
Die größte Konsistenz, die ich je kenne, ist, dass er halt jeden Sonntagabend passend das Intro zum Tatort bei sich bei Instagram das hochlädt.
Also, ist eine Routine oder ein Ritual?
Unfassbar. Ja, es geht auch nie vergessen.
Ja, aber ich habe das jetzt auch schon öfters auch von jüngeren Menschen, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht so, wo ich denke, die würden sowas gucken. Und ich meine, es gibt ja auch so viele, gerade über die Streaming- Dienste, so viele gute amerikanische, britische Produktionen, was Kriminalfälle angeht, die man sich angucken kann, was wir auch tun. Da wüsste ich jetzt nicht, warum sollte ich mir jetzt einen Tatort angucken, weil das ist für mich so Oma, Opa nach der Sportschau sonntags, nach der Lindenstraße.
Ich könnte ja einen gehässigen Kommentar zu machen.
Bitte, mach, wir sind hier bei Bunte Grütze, wir leben von gehässigen Kommentaren.
Du zahlst ja auch dafür, dass da was produziert wird und dann hast du ja auch vielleicht, nachdem du es ja bezahlen musst,
das Gefühl, du musst dir das jetzt
mehr
angucken.
Das ist nett, aber mehr sage ich jetzt dazu nicht, sonst steigere ich mich da rein. Aber da hast du ja dann wenigstens einen Anspruch zu sagen, wow, da ist zumindest mein Anteil in eine gute Produktion geflossen. Ja, unabhängig jetzt von Nachrichtenerstattung, für die wir ja auch ein Recht haben.
Meine
aber
Anteile die Produktion gehen muss ja gut Produktion, sein.
Ja. Ja, gut.
Das ist der Grund, gehe ich mal von aus. Ja, irgendwas muss ja geliefert werden.
Vielleicht gucken wir es uns irgendwann mal an.
Irgendwann.
Und wenn irgendwie
wirklich,
alt
wenn
und
wirklich gar nichts mehr geht.
Müde sind.
Und also müsste mehr mit schon, aber.
Also ich bin ja so alt, ich benutze ja noch Facebook und da hat tatsächlich einer meiner Facebook-verbundenen Freunde gepostet, dass der letzte Tatort tatsächlich wert ist, aus der Mediathek nochmal ausgegraben zu werden und den nachzuschauen. Der wäre unfassbar gut gewesen. Ich habe ihn nicht gesehen, aber nur vielleicht.
Weil ich nutze ja auch noch Facebook und da sehe ich immer, wie sich Leute darüber aufregen, wie schlecht der Tatort wieder war.
Die Frage, müsste man das von vorne anfangen zu gucken? Tatort?
Ich glaube, die sind nicht zusammenhängend.
Die hängen nicht zusammen.
Die hängen
nicht
zusammen.
Es geht Wochen an, da hast du dann mal
Ermittlergruppe. Ja, aber wenn du jetzt mittendrin anfängst bei Folge 785 Milliarden, dann weißt du ja gar nicht, wer die Figuren überhaupt sind und was die da machen.
Das war mir bei Scrubs aber auch immer egal. Es war immer gut.
Die machen jetzt Scrubs, die machen jetzt wieder Scrubs.
Hast du
das
gesehen? Ja,
schön. Das ist eine positive Meldung.
Wir hatten mal angefangen, das wieder zu rewatchen und sind irgendwo hängen geblieben.
Ja, aber wir haben sehr viel gelacht, gerade bei der einen
Stelle. Das war echt lustig. Es ist manchmal schön, nochmal so alte Serien nochmal neu sich anzugucken. Da tut sich ja auch was in deinem eigenen Leben und du nimmst viele Sachen ganz anders wahr, als sie früher waren. Das ist schon echt lustig.
Auch toll synchronisiert, Scrubs.
Ja.
Ja, sehr, sehr gut. Und ich binge gerade wieder Suits durch, was eigentlich schon vor zehn Jahren mir angeguckt habe. Und ja, gut, je nachdem, ja, ich bin die Zielgruppe dafür. Ich guck sowas gern, ja, leichte Kost.
Ja.
Mit Menschen, die da in New York hier irgendwie in der Anwaltskanzlei ihre Fälle gewinnen. Also schöne Sache. Zum Thema, was mir dann auffällt, was mir damals nicht auffiel. Ja. Ich habe jetzt schon wieder zwei, drei Schauspielerinnen und Schauspieler entdeckt, die ich von Game of Thrones eigentlich kenne und denke mir dann wieder andersrum, ach, der Lord Varys, der hat auch bei Suits mitgemacht.
Schön.
Oder die Kate, ja, also schön.
Schön, schön. Schön.
Ja, die Kate, die Prinzessin Kate.
Die Caitlin aus Kate. Game of Thrones, aber auch die Kate, die ist ja dann abgewandert. Die wurde ja in der Anwaltskanzlei, das wurde ja nichts, weil sie wurde ja in Harvard nicht genommen.
Megan
heißt sie. Ist jetzt in England, ja.
Aber auch die Sprecherstimmen.
Die sind doch abgehauen vom Königshaus. Die sind da jetzt in Kalifornien, glaube ich. Harry und Meghan wohnen in Kalifornien und haben ihre Royal-Pflichten abgegeben.
Niedergelegt. Aber auch die Synchronstimmen von JD und Turk, die sind doch auch sehr prägnant.
Großartig.
Haben die auch noch irgendwas anderes gesprochen?
Also ich weiß, dass der Sprecher von JD der Jamie Oliver spricht.
Stimmt. Ne?
Manchmal
der Fernsehkoch Jamie Oliver.
Machst dir den Fernseher an und dann kommt geht Samsung TV an, ist der Jamie Oliver Channel und dann hörst du so, hört JD, ach nee, der kocht wieder.
ja, genau.
Sehr prägnant die Stimme.
Aber auch er hat ja als Jamie Oliver so eine prägnante Art, ihn zu sprechen, dass er ja erst berühmt geworden ist in Deutschland wegen der Synchronstimme, glaube ich.
Und das ist ja auch genau der Duktus, also die Sprechart, die halt am meisten durch den Kakao gezogen wird.
Ja.
Ne? Dieses völlig aufgesetzte, okay, dann lass uns mal die Petersilie schneiden. Oh Mann, welch eine Petersilie, so eine schöne grüne Petersilie habe ich ja noch nie gesehen.
Kim Hasper ist das.
Ja, unfassbar.
So lustig. Hast du da was zum Hören?
Das wäre so cool. Mal gucken. Er hat zwei, Kim Hasper und Dominik Auers sprechen beide.
Echt? Ja gut, mittlerweile.
Ich guck mal, vielleicht Kim Haspers könnte es eigentlich sein. Wir gucken mal hier. Oder hören einfach
Ich bin
mal
ein Riesen.
Rein. Wildäpfel Kieselstein. Bruchstücke Schönheit.
Ja, das ist er.
Zuckend durch mich. Nachlässig aufgezählt, eins nach dem anderen. Wie ich sie zufällig rufe und ihrer gedenke.
Bisschen was Besseres vielleicht von der Qualität?
Das ist schön.
An manchen Tagen sitzen deine Haare einfach nicht. Eigentlich sitzt nichts in deinem Leben richtig. Deine Seele hat ein Bad Hair Day. Und es ist mitten in der Nacht. Du machst wieder Überstunden. Du musst funktionieren. Denn nicht nur deine Haare, sondern auch andere haben entschieden, dir den Tag zu versauen.
Ja, der kann eigentlich sagen, was er will, und ist immer lustig dabei.
Ja, ich finde die so toll. Die hat irgendwas.
Wie schön er gerade das Wort Überstunden ausgesprochen hat. Überstunden.
Ja.
Habt ihr es gehört? Hinten dieses.
Nee.
So wie in der Radiowerbung Weihnachten.
Weihnachten, ja, genau. Ist das auch so ein Ding wie 50?
Muss total aufpassen. Ja, jedes Wort muss seine eigene Gänze und Fülle haben. Ja. Weihnachten.
Ja. Habe ich noch was Schönes?
Bitte, Jamie hier. Ich hoffe, euch geht's gut.
Ja.
Wir haben zwar alle jede Menge um die Ohren, aber etwas essen müssen wir ja trotzdem.
Mit Jamie Oliver im Hintergrund.
Was kann es Besseres geben als eine leckere, selbstgekochte Mahlzeit, die wir gemeinsam mit unseren Lieben genießen?
Und dann immer so, ich weiß nicht, der hat auch immer so Sprichwörter rausgeballert oder irgendwas total Sinnloses, wo man sich gedacht hat, weiß nicht, wie war es denn eigentlich im Original? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand jemals sagen würde.
Ich glaube, das hat auch nie eine Info gehabt, glaube ich.
Absolut.
Das war einfach nur reingelabert. So.
Eben.
Ja.
Wo wir von Werbespots immer nur ein Lenkrad, vier Räder.
Du hast ja auch.
Du bist erhaben. Wild. Wächst
das
meine Leidenschaft.
Ja.
Stehst niemals still. Und doch bist du beständig. Schreibst Geschichte. Legenden.
Jetzt mal ohne Kontext, krass, das ist eine krass. Autowerbung.
Ja, das
ich
hätte
ich. Ich finde das unglaublich
witzig. Habe ich sofort erkannt. Also ja. Das, also ich weiß die Marke jetzt nicht genau, ob das jetzt Skoda war oder Ford oder was auch immer. Egal,
aber wie affig, sowas als Autowerbung zu machen, ja.
Ja, das ist ich. Immer, Auto ist immer Lifestyle. Da wird immer nur so Sachen in Wald gerufen, von wegen atemberaubend, beruhigend.
Geschichtsträchtig.
Lebensverändernd.
Ja, so der Hintergedanke halt. Ist ja, dass so ein Auto schwer ist und dass so ein Auto Kraft hat und
ja,
dass
das
ein
auch.
Auto eine Wendigkeit hat und dann kommt ja die Zielgruppe noch ins Spiel.
Das die heißt, technische Innovation nicht vergessen, ja, richtig, die in diesem Auto steckt.
Ja
Design aus. Und bla bla bla. Und das muss dann irgendwie so kraftvoll klingen. Und deswegen werden die Worte
in
immer
dem
so schön
gezogen. Zusammenhang hast du damals bei Bully Parade gesehen, wo sie genau das aufs Korn genommen haben?
Ich habe viel gesehen, aber wow. viel auch wieder
ich
vergessen.
Ich erinnere mich da an einen Sketch, Tramitz auch in der Recording Booth. Er sollte die Werbung sprechen und es war halt Werbung für eine Tischdeckenzwinge. Okay. Und dann kam dann auch der Bulli als Regisseur, dann kam dann auch so eine Musik und Tramitz stand dann vor dem Mikrofon und so, es ist an der Zeit, eine Tischdeckenzwinge zu feiern, wie sie Deutschland vorher noch nie gesehen hat. Und dann halt, ja, okay, halt stopp, ja, das war schon ganz gut, aber kannst du das Wort Tischdeckenzwinge noch ein bisschen betonen? So, ja, okay, kein Problem, mach ich, dann geht wieder die Musik los. Es ist an der Zeit, eine Tischdeckenzwinge zu und dann immer wieder Stopp und immer wieder neu. Dann, wir brauchen ein bisschen mehr Betonung auf Deutschland. Kannst du es ein bisschen deutscher machen? Und am Ende kam dann halt der Gag so, wollt ihr die totale Tischdeckenzwinge? Ja, alles klar, cool, den nehmen wir, danke.
Oh, aber halt Gott.
Es ist an der Zeit, eine Tischdeckenzwinge zu feiern.
Ja, den das kannst du heute geil. Nicht mehr bringen. Alter.
Nee, aber
nein,
mega
nein,
war
nein,
es
absolut
damals.
Nicht.
Wird nur geschimpft.
Ja, Kinder, wollen wir in dem Zusammenhang mal ganz kurz zu News aus aller Welt. Ich habe jetzt,
Och,
du hast jetzt mal nichts eingesprochen.
So
nee. Wie nur ganz kurz eine Sache habe ich heute Morgen gesehen, die jetzt stattgefunden hat. Wir hatten es nämlich auch letzte Woche im Podcast davon, wo ich gemeint habe, lass doch mal wieder Volksentscheide einführen.
Ja.
In Hamburg gab es jetzt einen Volksentscheid.
Moin.
Ja, moin, moin, hummel, hummel, moss, moss. Und zwar ein Volksentscheid, eine demokratische Mehrheit, 53% der Hamburgerinnen sagen, wir wollen klimaneutral werden bis 2040. Ja,
bis
und
dahin
während
fließt noch viel Wasser
und während
Bach
halt in der während in der Stadt gefeiert wird, bricht halt in der rechten Echokammer jetzt wieder der Ausnahmezustand aus, weil dieselben, die quasi sonst immer mit stolz geschwellter Brust Volksabstimmung, direkte Demokratie rufen, haben jetzt plötzlich Schaum vom Mund, weil die BürgerInnen nicht nach rechts, sondern nach vorn entschieden haben. Ja, das heißt, jetzt wird wieder ganz groß geheult, dass das ja für die Industrie total schlimm wäre. Hier zum Beispiel der Ulf Poschardt, irgend so ein Chefredakteur, sagt zum Beispiel, Hamburg habe globale Wirkung null und lokale Nebenwirkung erheblich gestimmt. Ja, übersetzt heißt das, ihr dürft ja abstimmen, aber bitte nichts, was uns betrifft, die alte Polschardt-Schule liberal, solange es nicht aufs eigene Konto geht.
Das hätte ja jeder abstimmen können, also.
Genau, das ist dann nämlich auch so, dass 75% der Leute oder so, glaube ich, oder irgendwie ganz, ganz viele gar nicht erst hingegangen sind. Und das heißt ja, die müssen die Entscheidung jetzt mittragen. Ich denke mir, ja sorry, so funktioniert Demokratie halt, geht halt hin.
Ja, also.
Dann unser Freund, Nicht-Freund Julian Reichel von dieser dubiosen Seite News, hat hier dann auch geschrieben, warte mal, der sich in, er überschlägt sich in der Schlagzeile, als hätte Hamburg gerade die freie Marktwirtschaft verboten. Ja, und schreibt, Hamburg erzwingt strengere Klimaziele. Ja, schreit aus dem digitalen Megafon und man hört förmlich das Zähneknirschen zwischen den Zeilen, wenn man das liest.
Ich glaube, das, was du vorhin halt angesprochen hast, war die Bedenken, dass jetzt die ganzen großen Unternehmen halt jetzt aus Hamburg sich rausziehen werden, weil sie keinen Bock haben, die Klimaziele zu verfolgen. Und dann kann man ja halt auch ins Nachbarbundesland huschen und schon sieht die Welt ganz anders aus. Aber also was das überhaupt für eine Wirkung hätte.
Ja, Wirtschaftslobby
ist ja
zum
nur
Beispiel.
Nur in einer Stadt, ne? Sprich.
Wirtschaftslobby sind sich ja alle einig, Demokratie ist super, solange sie keine Kosten verursacht. Ja, und kaum ist der Entscheid durch, kommt das Jammerorchester dann wieder Milliardenkosten, Standortflucht, Mieten, Bürokratie. Dieselben Leute, ja. Die jahrzehntelang Milliardengewinne eingefahren haben, spielen jetzt das Opfer, weil Hamburg einen klaren Plan macht. Ja, und die haben Angst vor Veränderungen, die sich nicht in Excel abbilden lassen, könnte man sagen.
Ja.
Aber jede Firma in Deutschland hat auf kurz oder lang den Zwang, eine gewisse Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und eben nun mal Dinge zu ändern. Natürlich kannst du keinen Konzern mit Schornsteinen innerhalb von 6 Monaten auf irgendwas Nachhaltiges umstellen und 30 Windkrafträder außen dran stellen.
Deswegen ist ja jetzt auch, sind ja jetzt auch 15 Jahre Zeit dazu.
Ja, da eben. Ja. Also ambitioniert ist für manche Branchen natürlich, ja, aber ich denke mal, dass das Interesse eines jeden Unternehmens in Deutschland definitiv sein sollte, nachhaltiger zu handeln, wenn ich an den ganzen Papierkram denke,
genau,
was wir noch alles unterschreiben.
Ja, das ist das Offizielle, was ihnen am Herzen liegen sollte, aber eigentlich wollen die ja nur Kohle haben. Deswegen ja, ist das ist jetzt
die für die,
ja, wir müssen jetzt alles anders machen und dann drohen die jetzt schon damit, halt Standortflucht zu betreiben. Dann hast du dazwischen dann noch die AfD, ja. Die Partei der Dauerempörten, sage ich jetzt einfach mal, die sich sonst für Volksentscheide auf die Brust trommelt, ja, solange sie sich gegen Geflüchtete, gegen Minderheiten, gegen Windräder richtet. Aber wehe, das Volk entscheidet für Zukunft, Klima und Kinder, dann wird der Volkswille zur grünen Ideologie, zur Wirtschaftszerstörung, ja, und die haben das Prinzip der Demokratie ja bis heute nicht verstanden. Die lieben sie halt nur, wenn sie ihnen nützt. Und das alles ist auch keine politische Debatte mehr, sondern das ist eine nackte Panik, und zwar eine Panik davor, dass Demokratie plötzlich tut, was sie soll, und zwar entscheiden. Nicht für Lobbys, nicht für Investoren, nicht für Talkshow-Runden, sondern für Menschen, für Kinder, für Zukunft, für Leben.
Und diese Partei nicht irgendwie als zu unterbinden deklariert, dachte ich. Hatten die nicht irgendwie so ein...
Also sie wird stets als gesichert rechtsextrem eingestuft, aber ja, mehr passiert dann. Ja, aber ich dachte,
die sollte verboten werden.
Ja, aber das passiert nicht.
Warum ist das so? Also wozu dann die ganze Mühe machen, sie verbieten zu wollen, um es dann nicht zu tun? Weil ich verstehe ja Demokratie hin oder her, aber sie sind ja nicht demokratisch.
Aber sie spielen mit falschen... Sie sind eine Partei, die halt die Meinung von recht vielen Menschen vertritt.
Stell mal vor, du machst einen Kindergeburtstag und da sind 10 Kinder und die spielen alle ein Spiel nach einer Regel. Und ein Kind spielt eine andere Regel. Die lässt man ja auch nicht mitspielen, oder? Das Kind, was gewinnt
dann am Ende.
Ja, aber du hast das Kind eingeladen. Es muss da sein dürfen.
Genau,
es ich muss glaube, da das sein ist dürfen. Ich ja, glaube, das ist der Unterschied.
Ja, nee. Und es ist ja auch voll okay, lass sie ja da sein und lass sie auch ihre, die sollen ja auch ihre Meinung äußern können und dürfen genau wie jeder andere sich als Partei zusammentun. Man will sie ja nur verbieten, weil sie immer stärker werden. Und das ist auch, finde ich, der falsche Ansatz. Man sollte sie nicht verbieten, sondern man sollte sie halt durch Taten und durch Fakten und durch gute Argumentation einfach nichtig machen.
Die Frage ist... Warum sollte man sie wählen dürfen? Also, dass sie natürlich einfach noch weiterhin ihren Senf dazugeben, schön und gut, aber warum lässt man jemanden wählen? Also, weißt du, was ich meine?
Weil es Menschen gibt, die dieser Meinung sind. Und dann da hat das irgendwie scheinbar in diesem Land Daseinsberechtigung.
Ja.
Zumindest
ja,
was die Phrasendrescherei betrifft. Jetzt waren wir ja gerade.
Da bin ich auch voll bei dir, nur wenn die halt dann sich aber nicht an die Regeln halten am Ende, also und dann halt keine Demokratie durchführen, es müsste zumindest halt so geregelt sein, dass man sagt, okay, wenn sie jetzt wirklich die stärkste Macht sind und jetzt auch regieren dürften, dann müssen sie sich an den Fahrplan halten. Ansonsten dürfen sie nicht regieren. So, das wäre halt so das
Ding. Da gibt es ja verschiedene Instanzen, die ja eigentlich dafür sorgen sollten, dass das Ganze dann noch ein bisschen demokratisch abgehen sollte. Sollten die jemals reagieren? Ja, regieren. Ja, aber du siehst ja jetzt auch gerade in Amerika, wie das Stück für Stück eben von der Trump-Regierung außer Kraft gesetzt wird. Ja. Deswegen, es gibt da Möglichkeiten, wenn da keiner reagiert, ist es irgendwann zu spät und dann hieß es, ach, das haben wir gar nicht
gesehen. Ich bin halt auch absolut kein Fan, grundsätzlich irgendjemanden zu verbieten oder so, weil ich finde halt, jede Stimme gehört da irgendwie rein, von jeder Seite.
Gehört.
Ja, das ist ja genau das Ding, weil viele AfD-Wähler fühlen sich einfach nicht gehört vom Rest der Welt.
Richtig, weil oder es von der restlichen Politik. Buntes Potpourri an Meinungen und allen möglichen Kram sein, so wie es auch vertreten ist, aber... Schwierig halt, wenn jemand sich nicht dran hält.
Ich fühle mich auch nicht gehört von der Politik. Sowohl als junger Mensch, als Selbstständiger und erst recht nicht als Künstler. Aber trotzdem würde ich niemals auf die Idee kommen, da diese Partei, weil ja, ich verurteile sie nicht von vornherein. Ich höre mir das durchaus an, was die da von sich geben. Aber sobald von denen einer den Mund aufmacht, ist das bei mir gleich so, wie kann man sowas sagen und behaupten und denken und dann auch noch dafür klatschen. Aber das ist halt dann auch wieder mein Recht auf meine Meinung, ja. Das wäre so. Aber wie gesagt, Hamburg hat entschieden, 53% der an der Wahl teilgenommenen sind dafür. Von daher wird sich dieser Klimaplan jetzt umsetzen, wenn nicht wieder so viel Widerstand und Demonstrationen von anderen jetzt stattfinden.
Was uns wieder sagt, wenn du keinen Bock auf was hast und hast die Chance zu wählen, dann gib doch den Zettel auch ab.
Genau. Richtig.
Geh hin, gib den Zettel ab, mach eine Briefwahl. Beschwer
dich nicht später, dass du irgendwie auf der Party nicht eingeladen bist, nur weil du dich nicht angezogen hast.
Genau, richtig. Aber das sind jetzt die ganz laut... dagegen das demonstrieren, weil halt sie Angst haben, dass dann keiner mehr Arbeit hat in Hamburg.
Vor allem, wenn du ja gerade sagst, die sind ja immer Befürworter für so Volksabstimmung. Und jetzt geht denen mal so eine Lause über die Leber und dann so, ach nee, finden wir jetzt doch doof.
Jetzt passt es halt nicht mehr so in das eigene, in die eigene Ideologie rein.
Ist so, die machen sich eigentlich selbst lächerlich, aber dass keiner so sieht.
Das ist halt dann statt Demokratie wieder die Autokratie, dass halt so selbst so eine Volksabstimmung nur mit der eigenen Meinung halt ausgehen darf und nicht mit der Allgemeinheitsmeinung. Aber das ist ja das Ding. Dave.
Ja.
Tobi. Jetzt war das mal ein ganz kurzer Abschweifer in was Aktuelles nach Hamburg. Also ich finde das gut. Hamburg macht weiter so und lasst gerne andere Gemeinden folgen, auch wenn es jetzt wirklich nur lokal erstmal einen Nutzen hat, weil das ist nämlich auch so ein Ding, was viel abgeht, was dann heißt, ja, was nützt es jetzt, wenn Hamburg das macht und andere nicht? Irgendeiner muss halt irgendwann mal anfangen in der Hoffnung, dass alle dann mitmachen.
Immer dasselbe Prinzip.
Vorbild.
Natürlich.
Ja, das ist immer und überall so. Aber wir haben ja vor 2 Wochen eingeführt, was diese Woche schön war. Dass wir noch ein paar positive Nachrichten, bevor wir jetzt gleich schon wieder an der 2-Stunden-Marke kratzen.
Oh ja,
das ist nämlich sind wir gerade. Schon wieder. Wir haben Stunde 53 Achtung, gerade.
Alarm. In 25 Minuten kommt auch meine Schülerin.
Ah ja, siehst du, und in einer Stunde habe ich Essensverabredung mit Setlistenerstellung und anschließender Probe. Und du musst auch noch auf die Arbeit, Essen. Gell?
Ich darf auf die Arbeit, ja.
Aber ich habe jetzt, weil wir haben das jetzt natürlich nicht vorbereitet, du wirst jetzt das live quasi aufnehmen, du hast den Text auch noch nicht gesehen.
Das kann ja nur schief gehen, Tobi.
Ja eben, und deswegen habe ich jetzt hier einen schönen redaktionellen Text für dich vorbereitet. Ich habe auch das musikalische Bett, sprich das Instrumental von dem Song Golden Moments von Jessica Parrish, also den könnt ihr euch auch bei Spotify... Schön.
Diese Worte da von wie vorbereitet oder so, die hat der Tobi zuhauf und er hat so in mein Vokabular reingewurstelt, dass ich mittlerweile nicht mehr unterscheiden kann, was richtig ist und was falsch ist. Das ist sehr, sehr schlimm.
Tobi hat mich in der ersten Folge Bunte Grütze mit einem Spruch komplett abgeschossen. Dass ich weiß es noch, ich habe im Auto gesessen, als ich es gehört habe. Es war ungefähr so wie 9-11. Jeder weiß, wo er war in dem Moment.
Was habe ich da wieder gesagt?
Dein Lieblingstier ist der Zapfhahn. Aus irgendeinem Kontext, aus irgendeiner Kneipe und dann war irgendwas mit dem Hähnchen und dann, ja, mein Lieblingstier und der Zapfhahn. Und
das weiß ich nicht.
Der Kontext ist mir auch nicht mehr ganz klar, aber ich
glaube, ich bin drüber unterhalten, wo kommt der Begriff Cocktail her? Und da hat der Flo dann erzählt, dass in Irland oder England, dass es da immer so ein Tier, also so ein Porzellanhahn gab, wo dann alle Reste immer reingekippt wurden und wenn du nicht viel Geld hattest, konntest du dann aus dem Schweif dieses Hahns dann ein Schoppe kaufe. Das war das dann aus dem sein. Cocktail raus. So,
und dann hast du das Ganze gehighlightet mit...
Mein Lieblingstier ist der Zapfhahn.
Und die kleine Version vom Zapfhahn.
Das Zapfhähnchen?
Das Zäpfchen.
Das Zäpfchen. Oh Gott.
Und damit
sowas habe ich gesagt.
Damit hast du mich komplett vernichtet. Also hört gerne nochmal, es muss die erste Folge gewesen sein, hört gerne nochmal rein.
Vielleicht hast du es auch woanders gehört, weil da habe ich keinerlei Erinnerung dran. Aber auf jeden Fall ist ja die Frage, warum dürfen Veganer kein Bier trinken?
Weiß ich nicht.
Weil es aus dem Hahn kommt.
Oh Gott.
Warum dürfen Veganer kein Hähnchen essen? Weil da Ei drin ist.
Ja, okay. Durchatmen.
Aber den Flachwitz kannst du ja nachher erzählen. Jetzt machen wir erstmal, was diese Woche schön war. Live eingesprochen vom Dave mit Hintergrundmusik von Jessica Parrish. Jetzt müssen wir kurz warten, bis die Musik losgeht.
Musik sagt nein.
Da ist es.
Was diese Woche schön war, ein paar kleine Dinge, die Herzen erwärmt haben. Wenn der Oktober goldene Momente schenkt. Viele konnten bei strahlender Herbstsonne durch buntes Laub spazieren. Ein Wettergruß, der gut getan hat. Am 10. Oktober war der Tag der mentalen Gesundheit. Und überall wurde offener, ehrlicher und liebevoll über psychische Gesundheit gesprochen. Ein Schritt in Richtung mehr Verständnis und weniger Tabu. Ein viraler Trend mit Herz. Menschen posten Videos von kleinen guten Taten, vom bezahlten Kaffee bis zur unerwarteten Umarmung. Schön zu sehen, wie Freundlichkeit Kreise zieht. Die niedlichste Nachricht der Woche. Eichhörnchen im Vorratsmodus. Die sozialen Medien waren voll mit Clips der flinken Tiere. Und ganz ehrlich, man kann dabei einfach nicht schlecht gelaunt sein. Fazit? Zwischen goldenen Blättern, kleinen Gesten und guten Gesprächen zeigt sich, es sind oft die stillen, schönen Momente, die uns durchatmen lassen und neue Kraft geben.
Wow.
Wow.
Einfach nur wow.
Wow.
Hätte ich öfter mal bei den Aufnahmen nur einen Take gebraucht.
Ja, geil. Mann. Also das macht auch richtig Spaß, dir dabei zuzugucken.
Ja. Wie mein Gesicht sich verzieht.
Wie dein Gesicht sich verzieht. Ja. Und wie dann halt einfach das aus dir rauskommt, was ich sonst immer nur im Podcast höre. Weißt du?
Das ist echt cool. Richtig,
das hat, schön. Hatte ich letztens auch mal irgendwo, dass jemand bei einem Konzert auf mich zukam und sagt, ich höre immer deinen Podcast. Und das ist jetzt total strange, mich mit dir zu unterhalten. Ich höre deine Stimme immer nur bei mir auf dem Lautsprecher oder auf dem Kopfhörer. Und jetzt,
die klingt ganz anders als wie live,
gell? Ja, eben gar nicht halt, weil ich habe halt so geil Stimmen, die es immer geil anhört, weißt du?
Ja, geil.
Ah, Bernd.
Ja. Geil, geil. Hast du das jetzt extra so schwer geschrieben, damit er lachen muss?
Ich hab's einfach, schön geschrieben. Versucht schön zu schreiben. Und vor allem, ich fand ja auch das so schön mit diesen viralen Gesten, dass die Leute da wirklich sagen, hier komm, ich gehe jetzt einfach mal irgendwo hin und kaufe einen wildfremden Menschen mal einen Kaffee, einfach nur um was Nettes zu machen. Find's schön, dass es sowas gibt.
Ja, oder mal wem über die Straße helfen, der halt ein bisschen länger braucht. So.
Finde ich auch schön.
Absolut. Oder einfach mal irgendwo hingehen und jemanden umarmen. Wobei, das könnte schon durchaus wieder strange sein.
Das kann schon wieder gleich auf die Fresse.
Ja. Gerade wenn man das als Mann macht, aufpassen. Bei einer Frau musst du aufpassen. Aber grundsätzlich, ja, mehr Nettigkeit auf der Welt, das ist das, was wir brauchen, was auch der Merlin letzte Woche gesagt hat, habt euch lieb.
Nettigkeit ja. kennt keine Grenzen. Nettigkeit kennt kein Pardon.
Ja, Dave, jetzt hast du noch einen Flachwitz vorbereitet für uns wahrscheinlich.
Ich habe leider nichts vorbereitet und ich bin auch ein sehr, sehr schlechter Witzeerzähler. Ich musste neulich auch kleine Anekdote. Wir haben mit einer gemeinsam bekannten Coverband gespielt und da habe ich das Briefing ein bisschen falsch verstanden. Es hieß nämlich, wir spielen Uptown Funk und in dem Moment, wo es heißt Stop, dann frieren wir alle ein und dann passiert erstmal gar nichts. Und ich habe gedacht, laut Briefing, dass ich, der Singende, an dem Abend einen Witz erzählen soll. War aber nicht mein Job, sondern war der Job eigentlich des Tontechnikers. Der Witz an dem Witz ist, dass nur wir im Ohr diesen Witz hören und nicht das Publikum. Und
der Tontechniker sagt's euch aufs In-Ear.
So, und wir müssen dann halt irgendwie damit umgehen, was er uns erzählt. So,
oh nein.
Und ich habe dann angefangen, einen Flachwitz zu erzählen und die Band guckt mich an, die Leute gucken mich an, der Tontechniker mit völlig aufgerissenen Augen sagt, was macht der da? Und ich so, hey Leute, ich bin gerade auserwählt worden, hier euch einen Witz zu erzählen, aber mir fällt gerade keiner ein, außer was habe ich erzählt?
Oh, warte, wollen wir den, dann jingeln wir den ein, wenn du ihn gleich erzählst.
Ja.
Der Flachwitz, die Kategorie, die sich selbst erklärt.
Ich wollte einen Witz über die Deutsche Bahn machen, aber der kam nicht an.
Den hatte mir doch schon in Folge 17.
Dann hab ich mir wahrscheinlich den Witz in eurer Folge abgehört. Mir ist an dem Moment keiner eingefallen und dann habe ich bei Uptown Funk noch nicht mal Wait a Minute gesagt, sodass es weiterging, sondern ich war so konfus, weil mich alle angestarrt haben,
dass ich
mich selbst eingezählt habe. Den Gitarristen anschaue und denk mir, Robin, hilf mir irgendwie. Der konnte mir aber nicht helfen, weil der spielt nur Gitarre und nicht Schlagzeug. Dreh mich zu Nikolas um. Und fang einfach an zu singen und die ganze Band steigt in meinen Gesang wieder ein und dann drehe ich mich wieder vorne zum Publikum und höre nur noch durch meinen In-Ear-Kopfhörer, wie hinten die komplette Band abbricht vor Lachen. Ja, der Bassist hat... Ich wollte für den ganzen Abend einfach nur noch versinken. Also so viel zum
unter
Thema...
Unter der Decke verstecken, gell?
Dave und spontane Flachwitze. Mhm.
Aber ist doch geil.
Ist mega, mega Story auf jeden Fall.
Also, halt
weißt du, hier, wo wir ihn hatten, kann ich direkt hier...
Ich wollte eigentlich einen Witz über die Deutsche Bahn machen, aber ich glaube, der kommt nicht an.
Erinnerst du dich?
Was ist besser als ein Hesselhoff?
Ich hab Hände, ist weil doch klar. Ist so...
Zwei Hesselhoffs, haha.
Die Hände bappen vor lauter Stress. Was, wenn ich mir das nur vorstelle, gerade.
Hände und Hesselhoff ergibt ja Händelhoff. Was Händelhoff. Mich dann wieder zum Wienerwald bringt, den es ja leider nicht mehr gibt.
Ja, und für mich gibt es jetzt tatsächlich die Assoziation, dass ich mal wieder Harpinge essen könnte.
Ja.
So. Oh,
okay. Und warum gibt es den Wienerwald nicht mehr? Ist der komplett abgeholzt schon?
Heute bleibt die Küche kalt. Wir fahren in den Wienerwald.
Ja, oder ist das so ein Wald voller Würstchen? Das kann ja auch sein, statt Bäume.
Wurst. Ich glaube, wir driften ab. Das wird jetzt ganz schlimm. Also für die Menschen, die diesen Humor nicht teilen, also ich definitiv, die sagen dann, oh jetzt haben sie aber einen Kaffee zu viel.
Jetzt ist rum. Aber mein Kaffee ist schon seit anderthalb Stunden leer, glaube ich.
Müssen wir was frühstücken.
Wir sollten langsam mal was frühstücken.
Aber ganz langsam.
In diesem Zusammenhang bedanke ich mich recht herzlich bei dir, lieber Dave, dass du heute unser Gast warst und live das Intro und hier, was schön war eigentlich. Und du könntest das Outro jetzt auch nochmal live einsprechen. Jessica?
Ach, das war schön.
Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ich da sein durfte. Hat mir riesen Spaß gemacht.
Und ich hoffe, du kommst mal wieder.
Ja, ja, gerne doch. Büdingen ist schön.
Schön,
gell? Und ihr seid coole Leute.
Jetzt musst du oh Gott, jetzt schleimt er rum. Oh,
pass auf, da Küsschen aufs Nüsschen.
Ja. So. Pass auf, wir wollten ins Outro gehen. Lieber Dave, the stage is yours.
Bunte Grütze, mein neuer Lieblingspodcast mit Tobi, Jazz und vielen verrückten Geschichten. Bis bald.